Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
You know, the great thing about a conversation like this, you never have to have it again.
Leider ein unpassender Sample, weil...
Gerade sagen, Alter.
Würde ich der letzte Podcast sein.
Was ist das denn für ein Einstieg?
Ein ungewöhnlicher. Mhm. Ich wollte mal nicht mit historischen Zitaten einsteigen, sondern mit Film-Samples, was ja ähnlich ist. Sind ja auch historische Zitate.
Ja.
Willkommen, Banausenbande da draußen.
Ja, herzlich willkommen zu dem Bewegtbild-Banausen.
Ja, zum Supporter-Special Nummer 31. Mhm. Wir gehen in die 30er rein und wir öffnen den schönen Mai. Mit einem bunten Reigen filmischer Blumensträuße.
Das hast du wunderschön gesagt. Aber ja, es ist auf jeden Fall heute wieder eine wilde Mische.
Ja.
Ganze 3 Projekte haben wir heute auf der Uhr. Und ja, wir haben sie beide geguckt, weil Auftragsfilme.
Richtig. 3 Auftragsfilme. Insofern kriegt ihr Besprechung und Meinung von beiden Banausen. Ist ja auch nicht schlecht. Und diese große Ehre wird den Leuten zuteil, die uns bei Patreon und Steady supporten seit Jahren und seit Wochen und seit Tagen und seit Monaten und wer auch immer ihr seid, wir lieben euch. Und danke natürlich für diese Unterstützung.
Mhm. Stimmt, da gibt es wirklich welche, die erst seit Tagen dabei sind. Ansonsten ja, ja. Ist das ja schon ein sehr loyaler und langjähriger Trupp, der uns da begleitet.
Aber es gibt tatsächlich auch viele, die uns wirklich seit Jahr 1, also Erik war ja einer der ersten Supporter.
Ja, eben,
Dave und auch hier mein Kumpel David hier, weißt du, der mein Brettspiel und da war ich ganz traurig, weil der hat, da stand dann irgendwie so, ja, David hat Mitgliedschaft gekündigt, ja, mein Kumpel Dave. Da meinte ich so, Dave, Alter, du warst unser erster Supporter, so, was ist da los und so, hin und her, das macht mich ja schon ein bisschen traurig. Dann meinte er so, was? Nee, hab ich nicht. Also da ist irgendwas mit der Zahlung wohl schief gelaufen oder so hin und her und irgendwie mit der Zahlweise und muss er wahrscheinlich irgendwie nochmal regeln, aber er hat nicht gekündigt, insofern ist er noch am Start.
Okay.
Also selbst die, wo wir vermeintlich uns verabschieden müssen, kommen auch manchmal wieder, so wie Robzi und Co. Also freut uns natürlich immens, wenn dann noch welche kurz mal aussteigen und dann sagen, nee, ich vermisse die beiden so sehr, ich muss wieder zurück.
könnte sein, ja. Muss ich kurz überlegen.
Ja, muss kurz überlegen.
Nee, aber die meisten Leute, die sind ja einmal gekommen und dann geblieben, was sehr, sehr schön ist.
Gekommen, um zu bleiben.
Und die wenigsten haben natürlich eine Karriere wie Dennis hingelegt. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Moment, in dem Moment, wo der anfing, uns zu hören und zu supporten. Mhm. Rückblickend ist das für ihn. Ja, ja, eben. Aber was meinst du, rückblickend ist das für ihn entweder ein wunderbarer Tag oder eben der Tag, den er so rückblickend bereut.
Der Tag, wo alles in den Arsch ging.
Fuck, ey. Wäre ich da mal nicht mit aufgesprungen.
Ja, da denke ich auch zurück an den Tag, wo du mir SMS geschickt hast und gesagt hast, Digga, wollen wir nicht mal einen Podcast zusammen machen, so wie das Wissen noch sowieso schon über Filme. Da dachte ich, oh, wie geil, ja, ich hab Bock und so. Und dann.
Gute Idee, und dann so.
900 Folgen später, was zur Hölle habe ich mir da aufgeheizt. Leben ade. Freizeit ade.
Ja.
Habe ich so einen schönen Job, wo ich nur 2 Tage die Woche arbeiten muss, ab und zu mal einen dritten. Und dann heiz ich mir hier sowas auf.
Tja, und jetzt musst du quasi jeden Tag arbeiten.
Ja, jetzt muss ich jeden Tag arbeiten und kann Filme nicht mehr mit Spaß gucken, sondern habe immer meinen Notizblock dabei im Kino.
Ja,
und muss mir sagen, die Szene muss ich mir merken und so. War schön, aber notiere bitte, im Hintergrund war eine Beleuchtung zu sehen.
Mhm.
Ja, das ist jetzt
Punktabzug.
Das ganze Spaß ist weg.
Ja
natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Nee, wir haben immer noch sehr viel Spaß an Filmen und auch über Filme zu reden.
Mhm.
Und das machen wir heute auch mit euren 3 Auftragsfilmen für Mai. Also, das ist wieder ein lustiges Ratemal mit Rosenthal. Also, dürfen wir wieder vor den Filmen raten. Hast du sonst irgendwas noch auf dem Herzen?
Nö. Nee, ich bin sehr gespannt, ob wir heute tendenziell eher einer Meinung sind oder ob das stark auseinandergeht. Es gibt so den einen oder anderen Film, wo ich mir da nicht sicher bin.
Oh, eine Sache hast du uns versprochen. In dieser ersten Episode des 9 Monats.
Nachzureichen.
Richtig.
Ja, du bist heiß, ich kann es verstehen. Aber du hast da ja auch eine Vorahnung gehabt und du hast recht.
Ist nicht dein Ernst.
Ey, alle Jahre wieder.
Ist passiert.
Guess hat gepunktet.
Ist passiert.
In den Supporter-Episoden. Ja. Bei der einen ist irgendwie komisch, weil da endet die Aufschrift vor dem Ende der Episode.
Das ist mir egal.
So ein bisschen weird. Deswegen, also
ich nehme alles.
Entweder ist es 3-2 oder sogar 4-1 ausgegangen. Also auf jeden Fall in den Supporter-Episoden Punkt für dich.
Ich habe die Supporter-Episoden gewonnen. Ich fasse es nicht. Aber die regulären gehen an dich, ja?
Ja, ja. Da ist 3-1.
3-1, naja gut, okay. Ja, wenigstens eine von den beiden von unseren Wettrennen mal für mich entschieden. Ich gib's ja gar nicht. Ist ja, was für ein Tag.
Was für ein Tag.
Was für ein schöner Tag.
Es kann nur gut werden.
Ich gehe sowas von Lotto spielen.
Mhm. Ja, siehste.
Ich nehme all meine Ersparnisse und gehe hier auf eine Zahl im Roulette hier im Casino. Alles auf die... wann bist du geboren? Ach, ja, am 6. Alles auf die 6.
Immer eine gute Idee.
Alles auf die 6 auf Lied. Ja.
Mach mal.
Aber ich hole mir das Geld dann noch wieder von dir, wenn die nicht kommt.
Kriege ich dann auch was, wenn das klappt?
Ja, Logo.
Logo, sagt er so nebenbei.
Na 2%?
Gut. Ja, super Deal.
Wie? Dafür, 2% dann, für nichts?
Du willst dann ankommen, wenn du verloren hast und dann soll ich das...
Ja, okay, ich gebe zu, du hast ein gewisses Risiko. Mhm. Ein gewisses finanzielles Risiko ist auf deiner Seite auch am Start. Ein
bisschen, ja.
Ja, wir sind Freunde, also geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, ist nur die Frage, wie man das teilt, ne?
Ich würde mein letztes Hemd mit dir teilen.
Ja, aber dann doch bitte 50-50.
Ja gut, darüber können wir wieder reden. Also es ist Verhandlungssache.
Siehst du? So ist er.
Der Serbe.
Mhm.
Ja. Alright. Naja, da jetzt bin ich motiviert, Alter.
Jetzt bist du
der motiviert. Der Mai will ich beide holen.
Oh, ist wieder größenwahnsinnig, Alter.
Ja, ist ein ganz neues Gefühl für mich. Entschuldigung.
Also. Ja, okay. Ja, du, ich gönn's dir. Dann sag mal an, womit fangen wir denn an? Machen wir das chronologisch heute oder wie ziehen wir das auf?
Ich würde jetzt wieder sagen, ist mir egal, aber dann machst du wieder so ein Charakterprofil daraus und sagst so, ey, du weißt nichts anzufangen mit deinem Leben und so hin und her.
Ja, dir ist immer alles egal.
Bist nicht entschlussfreudig, deswegen wollte ich heute mal entscheiden.
Sehr gut.
Ja.
Mach das.
Dann entscheide
endlich
ich
mal eine Meinung hier.
Endlich mal eine Meinung. Pass auf, ich entscheide mich dafür, dass wir eine schöne Brücke schlagen zu der Doku, die wir in der letzten Woche hatten, nämlich I Love Me, John Candy. Und I Like Me, ja. Aber I Love Me ist auch nicht schlecht. Ja. Genau, die John Candy-Doku, die wir in dem letzten Supporter-Special haben. Und dann haben wir jetzt natürlich für Schwaben Andi auch einen Film mit John Candy in der Hauptrolle. Dann würde ich sagen, legen wir doch damit los.
Okay.
Und der heißt Allein mit Uncle Buck, beziehungsweise Uncle Buck im Original.
Mhm.
Und dann haben wir jetzt Punkte.
Als neugeborener Champ
ist natürlich klar.
Willst du natürlich anfangen.
Ja, das ist natürlich klar. Ich fange an. Und sage eine 7.
Mhm. Ja, du magst ja John Hughes und so. Also ich sag 7,5.
Okay.
Bilde mir ein, du bist Fan.
Jetzt hast du schon öfter mal gesagt, 7,5 ist doch nicht gut. Jetzt sagst du,
was? Doch.
Naja, öfter mal, wenn ich irgendwie sage, so ja, bei einem Film, bei Moon war das, glaube ich, zuletzt.
Ja, aber Moon, Alter.
Da sagst du, 7,5 ist doch gut. Da sagst du, nee, ist nicht gut.
Das ist einfach nicht ausreichend.
Und jetzt auf einmal, ja, du bist Fan, 7,5. Das ist genau die gleiche Punktzahl. Geschlagen mit deinen eigenen Waffen, Junge.
Oh ja, genau.
Ist so.
Ist gut.
Okay. Keine Erstsichtung, oder?
Nee.
Kannten wir.
Ja.
Okay.
Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt.
Grüße an den Schwaben, Andi.
Ja.
Ins Schwabenländle.
Immer.
Ja. Dann kommt jetzt dein Film zur Doku quasi.
Mhm.
Und ist natürlich schon ganz geil gewählt, das Schlussbild der Doku, oder? Wo er dann so praktisch in dieser Schule da aus der Schule rausgeht, weißt du, und hin und her und winkt halt nochmal so, du siehst praktisch die Silhouette und du weißt, okay, ist John Candy.
Ja.
Ist schon auch ein cooles Ende für die Doku, wenn du weißt, den gibt's nicht mehr.
Ja.
Ja, aber jetzt zurück zum Film.
Ja, John Hughes hat hier Regie geführt, was er gar nicht so oft gemacht hat, gemessen an den Sachen, die er geschrieben hat, weil als Autor hat er 53 Credits.
Mhm.
Da halt auch wirklich sehr bekannte Sachen dabei. Unter anderem natürlich in Verbindung zu diesem Film sehr wichtig, Home Alone.
Auf jeden Fall.
Und als Regisseur hat er nur ganze 8 Filme gemacht, die er dann natürlich auch meistens selbst geschrieben hat oder glaube ich immer.
Da waren allerdings auch legendäre Filme dabei, wie The Breakfast Club und Ein Ticket für 2.
Auf jeden Fall.
Also.
Und das hier ist der 7. von den 8 gewesen, was ich schon gesagt habe. Danach kam nur noch Curly Sue.
Ja,
91.
Das ist tatsächlich ein Regisseur, von dem ich 100% haben müsste.
Mhm.
Ich glaube, ich habe alle seine Filme zumindest als Regisseur gesehen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja.
So, willst du erzählen, was hier geht?
Kann ich gerne machen, ja. Das geht um ein Ehepärchen. Die haben 3 Kinder. Das ist eine Teenager-Tochter. Das ist ein kleines Mädchen und das ist ein kleiner Sohn. Und bis auf die Teenager-Tochter haben die anderen beiden Kinder tatsächlich ziemlich Karriere gemacht, weil der Sohn wird gespielt von Macaulay Culkin, der dann später Kevin McAllister geworden ist. Und sie wird gespielt von Gabby Hoffman, die ich auch unter anderem aus anderen Filmen und Serien später gesehen habe und kenne, weil die war zum Beispiel bei Transparent, war sie die, war sie auch eine
der. Ja, aber die war eben als Kind auch sehr präsent. Die war im gleichen Jahr in Field of Dreams die Tochter.
Stimmt, da war sie auch die Tochter. Ja. Aber die ist jetzt halt immer noch im Geschäft und dreht auch immer noch Serien und Filme und so, finde ich auch ganz cool. Und die haben einen Notfall in der Familie, weil, glaube ich, der Vater von der Mutter hatte einen Herzinfarkt.
Genau,
ja. Genau, der Vater von der Mutter hat einen Herzinfarkt und der lebt in einer anderen Stadt. Und jetzt sind die Eltern komplett irgendwie natürlich im Notstand und müssen da sofort hin und müssen ins Krankenhaus und müssen gucken, was da Sache ist und brauchen jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Mhm. Und dann telefonieren die natürlich wie wild in ihrem Telefonbuch rum und sagen, okay, die Family fällt weg, weil die sind gerade in Florida und die können auch nicht und die einen können nicht. Und jedenfalls, nachdem die schon mehrere Anlaufstationen probiert haben, schlägt der Vater der Familie halt seinen Bruder vor. Und sein Bruder ist der besagte Onkel Buck und wird gespielt von John Candy. Mhm. Und seine Frau ist eigentlich komplett dagegen, weil für sie ist er ein kompletter Fuck-up, hat auch nicht mehr so viel Kontakt zur Familie, ist halt selten da und ist jemand, der gerne zu Pferderennbahn geht, der gambelt, der halt nicht verheiratet ist, sondern mit so einer, wie sie es halt abfällig nennen, mit so einer Reifenverkäuferin da irgendwie was am Laufen hat und ist auch einer, der so gegen krumme Geschäfte und so kleine Trickbetrügereien nichts einzuwenden hat. Und jedenfalls ist das so ein bisschen so der shady Onkel in der Familie.
Voll.
Ja. Und deswegen ist sie eigentlich dagegen, aber dem bleibt nichts anderes übrig, als letzten Strohhalm jetzt ihn anzurufen. Und er fühlt sich auch geehrt und sagt so, ja, alles klar, ich stelle dir eine Matratze hin und so hin und her und dann können die übernachten, haben wir einen lustigen Spaß und machen hier so eine Spielenacht. Und die so, naja, wäre schon cool, wenn du hier ins Haus kommst und dann hier direkt vor Ort bist und auf die aufpasst, weil die müssen ja auch noch zur Schule gehen und so. Und dann kommt der chaotische Onkel Buck praktisch in das Haus und muss auf die Kinder aufpassen, während die Eltern abreisen. Und das dauert halt ein paar Tage und wir merken auch, dass die Teenager-Tochter davon überhaupt nicht angetan ist. Und das Erste, was er sagt, ist, dass er sich entschuldigt für die letzte Grillfete, wo er irgendwie den kompletten Busch da abgefackelt hat und so. Das heißt, er baut halt eine Menge Scheiße und sorgt für eine Menge Chaos. Und das Erste, was er macht, ist auch da irgendwie teure Teller zu Bruch irgendwie.
Also geil.
Das war auch eine geile Szene.
Unbreakable.
Ja.
Klack.
Wie auch fragt, so, ja, wo habt ihr denn die Teller gekauft? So beim ersten Telefonat.
Ganz unauffällig.
So ganz unauffällig, so genau, weil er die ersetzen will und so. Also. Ja, und jetzt geht es darum, dass dieser chaotische und nicht sehr zuverlässige Onkel Buck praktisch drei Kinder supervisen muss. Und die Teenager-Tochter ist davon überhaupt nicht angetan, weil die ist sehr, sehr anti ihm gegenüber. Und hat natürlich auch eine Liebelei zu laufen und versucht sich da auch aus dem Haus rauszuschleichen. Und Onkel Buck macht ihr da öfter einen Strich durch die Rechnung. Und dazu kommt, dass er ein relativ lautes Auto fährt, was jetzt auch nicht gerade unauffällig ist. Das heißt, wenn er die Kinder oder sie bei der Schule absetzen, dann hört man das an gewissen Explosionsgeräuschen.
Ja. Ja, zumal er eben entgegen seinem Image, was ihm da angehängt wird, dass er irgendwie nicht zuverlässig und vertrauenswürdig ist, nimmt er halt den Job mit den Kindern und auf sie aufpassen schon sehr ernst.
Ja. Und er lässt sich auch nicht überreden, sondern für ihn ist das so Familie, sein Bruder braucht seine Hilfe, er ist am Start. Also er ist grundsätzlich auch ein gutmütiger Typ.
Ja, eben. Und da schon recht integer und dann macht die Teenager-Tochter halt echt Stress und versucht das zu boykottieren.
Ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum die wirklich so feindselig ihm gegenüber ist. Also ich dachte, es kommt irgendwann eine Geschichte raus, nachdem, wo er direkt mit ihr irgendwie irgendeine Scheiße gebaut hat, weißt du, dass sie ihm das so übel nimmt. Aber so außer jetzt, dass er die Büsche da abgefackelt hat und so ein bisschen tollpatschig ist, kam jetzt nicht so raus, warum sie jetzt so überfeindselig ihm gegenüber ist. Also habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie es dir.
Ja, klang schon auch so ein bisschen anerzogen von der Mutter halt. Mhm. Also weil die ist ja schon auch sehr anti.
Ja, stimmt. Stimmt schon.
Und ja, also ich meine, es stimmt. Ne? Sie ist, bevor die miteinander interagieren, hat sie halt schon diese Haltung ihm gegenüber. Aber ich finde, im Film erklärt sich es dann zumindest darüber, dass er ihr halt auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Weil es beim Anbandeln mit diesem Bug.
Ja, klar.
Ja, passt er halt auf. Mhm.
Ja, und seine Freundin wird gespielt von Amy Madigan, frisch gebackene Oscar-Preisträgerin. Mhm. Die spielt Shanice und es gibt natürlich auch ein interessantes Gespräch am Anfang, weil die sind jetzt schon eine ganze Weile zusammen liiert und sie will natürlich irgendwie auch mal Nägel mit Köpfen machen und will halt sagen so, ja, was ist denn jetzt mit Familie? Ich hätte auch gern irgendwann mal Kinder und ich hätte auch gern irgendwie
ein... Ja, vor allem so eine ganze Weile, ne? Das ist 8 Jahre.
8 Jahre, genau, eine feste Beziehung. Und er sagt halt so, ja, du weißt, ich bin nicht so der Typ für Kinder, ich mag halt meine Freiheit und so und hab das so gerne und zieht sich da so ein bisschen raus. Insofern, er selber für sich will eigentlich keine, keinen Nachwuchs und so. Und deswegen wird er jetzt so in diese Rolle gedrängt, wo er auf drei Kinder auf einmal aufpassen muss. Und lernt vielleicht, dass das auch ein paar Vorteile hat und dass es auch ein paar schöne Seiten hat, Kinder im Haus zu haben.
Und ich finde, da bleibt sich John Hughes halt sehr treu, weil das hat man wahrscheinlich in all seinen Filmen und auch in den meisten, die er geschrieben hat, dass auch wenn das immer im Kern eine Comedy ist, das halt trotzdem so ein Überbau hat, der sehr viel Herz hat, wo es dann schon eben auch um dieses Herzerwärmende geht und eben oft um Familienbeziehungen oder Liebesbeziehungen.
Ja, du hast ja selbst in den lauten Komödien, also du hast ja neben dem Krawall bei Kevin allein zu Hause, weißt du, und neben dem die Verbrecher kriegen auf die Fresse, hast du ja auch immer Momente, wo ja dieser Taubenlady begegnet, weißt du, die dann so ein bisschen ans Herz gehen und wo du so ihre Backstory kriegst und wo man auch mal die Taschentücher zünden kann, wo man sagen kann, ja, hier wird es auch ein bisschen emotional.
Ja, und dann kombiniert ist das gut. Wiedervereinigung mit der Familie und so, also eben solche Momente. Klar.
Auf jeden Fall.
Selbst bei sowas wie Vacation, ne? Also.
Ja.
Und da witzigerweise auch über John Candys Figur, also ja. Also in John Hughes Geschichten darf das irgendwie nicht fehlen. Und
ja. Also ist auch ein bisschen klar, dass bei John Hughes Filmen nicht am Ende alle tot sind.
Nee, voll. Irgendwie
durch so einen Gasunfall oder so. Also es ist ein bisschen, natürlich weiß man, wie die Filme verlaufen.
Aber ich finde, das ist eine Qualität, die er hatte in seinen Filmen. Das wird natürlich oft versucht, auch heutzutage noch, aber das ist irgendwie eine Gratwanderung, dass das halt nicht super cheesy wird.
Das stimmt.
Und das hat er halt echt gut drauf gehabt.
Ja, die Balance konnte er, ob jetzt als Autor oder als Regisseur. Also das, man hat irgendwie so, der hat so eine bestimmte Qualität gehabt.
Ja, ne? Also, weil das ist ja auch bei Ferris und war doch auch von ihm, oder?
Ja, Ferris macht Blau ist auch von ihm.
Und selbst sowas eben, also Filme, wo die schon stellenweise echt steil gehen.
Ja, ja, wo der Comedy-Anteil ja viel höher ist als jetzt bei anderen Filmen.
Eben, aber selbst die haben diese Momente drin.
Voll.
Die du trotzdem halt auch glaubst, ne? Also, ist schon auch natürlich so ein bisschen ein Phänomen der Zeit gewesen.
Das stimmt, ja.
Aber irgendwie, wenn Filme das heute versuchen, geht das so oft schief, finde ich.
Ja, hast du recht, ja. Sind so ein bisschen Produkte seiner Zeit, diese alten John Hughes-Filme 80er, 90er. Ich weiß nicht, ob er heute noch diese Filme gedreht hätte. Das ist eine gute Frage. Ist ja relativ früh gestorben dann.
Naja, aber weil das haben auch die meisten Popcorn-Filme, die sehr actionlastig sind oder so, dass sie dann eben noch versuchen, so einen emotionalen Überbau darauf zu setzen. Und voll oft geht das halt echt nicht gut.
Da hast du recht. Aber in dem Fall schon.
Ja, und ich glaube, man würde es vermissen hier auch, wenn es nicht da wäre. Ne? Also, weil ich war schon jetzt bei so einer erneuten Sichtung, was wirklich lange her ist, dass ich ihn gesehen habe, ich war überrascht, wie explizit der dann doch stellenweise ist, vor allem auch in seinen Andeutungen.
Die Szene mit der Waschmaschine meinst du zum Beispiel? Wo die Nachbarin im Haus steht?
Einmal das, ne? Was er so,
ja, weiß
wo
nicht,
er
ob
dann
jeder
Dinge sagt.
Das verstehen würde,
nee, eben, aber das meine ich, der geht dann schon so in Bereiche, wo du eben als Erwachsener ganz klar den Witz da drin siehst und das aber halt so in Kauf genommen wird, dass Kinder das nicht blicken oder es genau so konzipiert ist. Ich weiß es nicht,
gute
aber
Frage, ja.
So, you're gonna take my load whether you want it or not, ist halt schon.
Das war sie, ja.
Solche Sachen. Oder als es um die Spitznamen für die Brüste seiner Freundin geht und dann ging es irgendwie noch um den Spitznamen und dann geht es den Katze.
Ja, mega.
Wir hören eine Katze schreien. Also ich meine, solche Sachen, das habe ich garantiert verpasst, als ich den Set mal gesehen habe, weil ich da schlichtweg zu jung war. Also,
ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen.
Weißt du, ich meine, also dass der so eine Ebene hat, das hätte ich null auf dem Tattoo gehabt.
Schon ein bisschen frech, der Uwe, ja, ohne Frage auf jeden Fall.
Und da gibt es wirklich ein paar von.
Hast du recht, ja.
Fand ich ganz geil.
Fand ich auch geil, ja. Das hat mir auch gut gefallen. Da habe ich auch gut gelacht bei dem Übergang. Ja, ja, wobei ich aber jetzt im direkten Vergleich natürlich, wenn du so Breakfast Club kennst und Ferris macht Blau und so, würde ich den jetzt nicht zu den Top-Filmen von John Hughes zählen. Das heißt, der ist zwar auch wieder ein super Film von ihm, aber ist ein toller Familienfilm, auch trotz der Anspielung, trotz der etwas racy, trotz des racy Humors. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der besser ist als Ferris macht Blau und
nein, auf keinen Fall.
Ein, zwei andere Filme von ihm. Also, aber es ist trotzdem, trotzdem natürlich ein guter.
Ich finde nur.
Auch hier Planes, Trains and Automobiles ist natürlich
noch ist auch
ganz
super.
Andere normal.
Das weiß bei dir, das ist mir eh nicht lang her bei dem. So, deswegen wüsste ich jetzt aus der Erinnerung nicht, ob ich den so viel besser fände als diesen hier. Aber eben, ich finde
nicht zuletzt
durch die Besetzung von John Candy funktioniert halt diese Herzkomponente, die der dann natürlich vor allem gegen Ende auch noch bedient.
Absolut.
Verstärkt. So funktioniert für mich halt echt gut.
Absolut. In der Hinsicht ist er natürlich ein derber Verlust, weil der hat schon wirklich viel Herz in seine Rollen gebracht. Der hat ja nie irgendwie, der hat ja nie einen Bösewicht oder so gespielt, soweit ich das weiß, irgendwie in seiner Filmografie. Ich habe jetzt nicht alle gesehen. Naja, aber
Blues Brothers könnte man ihn noch so ein bisschen als Antagonisten Sheriff, ja. verordnen, ne? Aber, also weil er ja hinter dem Protagonisten her ist.
Ja, gut.
Aber ein Bösewicht vielleicht ist das deswegen noch lange nicht, ja.
Wahrscheinlich zu viel verlangt, ja. Ja, schöner Film für so einen Sonntagnachmittag bei der Family oder für so einen Feiertag.
Ja, finde ich auch.
Vor so einem Familiendinner. Ich habe sogar einen Kumpel, der, sein Onkel hat tatsächlich den Spitznamen gekriegt, Onkel Buck, weil der so ein bisschen vom Typ ist wie der hier, weil der auch immer mit seinen Kumpels da irgendwie da seine Skatabende hat und so, der ein bisschen chaotisch ist und so leicht das schwarze Schaf und auch mal im Knast war und so, deswegen nennen die den auch Onkel Buck, lustigerweise. Der hat dann den...
So viel zum Thema Filme, die Kreise ziehen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was das für einen Einfluss oder für einen Eindruck hinterlässt.
Ja, und täglich grüßt das Murmeltier und so weiter, also da gibt es schon einige, die popkulturell oder allgemein so in den Sprachgebrauch auf jeden Fall dazugekommen sind.
Ja.
Auch wenn man wahrscheinlich sagen würde, ey, ich habe auch so einen Onkel Buck in der Familie, weißt du, bist wahrscheinlich auch hier was gemeint hast.
Ja, voll. Natürlich.
Schon ganz cool.
Naja. Ich finde, wir müssen noch ein paar Leute in den Nebenrollen erwähnen, weil das hatte ich erst recht nicht auf dem Schirm, dass Mike Starr hier den Clown spielt.
Das habe ich auch in dem Moment nicht erkannt, ja.
Wie geil.
Ja.
Laurie Metcalf ist die bekloppte Nachbarin.
Mhm.
Auch sehr schön. Suzanne Shepherd könnte man auch noch kennen, also eben schon auch in den Nebenrollen. Ganz cool besetzt.
Ja.
Ey, die Optik der Mutter, Alter, das ist halt auch so das Schlechteste der 80s in eine Person gepackt, Alter. Das ist so hart, wie die aussieht, ey. Fand ich schon auch lustig.
Ja, was ich besonders wild fand, ist natürlich, als ich in der Recherche gesehen habe, wer hier ursprünglich auch angedacht war für die verschiedenen Rollen.
Alle. Also für Uncle Buck ja wohl alle, die zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Namen hatten und mit lustig in Verbindung gebracht wurden.
Ja gut, okay, so John Goodman und so kann man auch alles nachvollziehen, aber da waren so Leute wie Tom Cruise dabei, Alter, wo ich denke, so Tom Cruise sollte Uncle Buck spielen, Alter, in der Zeit, wo der noch irgendwie 34 war oder so, wie passt das denn?
Ja. Ich finde auch so Jack Nicholson, fand ich auch wild, Alter, weil ich dachte, der hätte mal eine sehr düstere Farbe da reingebracht.
Ja, auf jeden Fall, Jack Nicholson wäre wild. Aber Joe Pesci natürlich dann nach...
Tom Hanks, auch so ein Ding, ne?
Ja, Tom Hanks finde ich auch irgendwie komisch. Also ein paar von den Namen dachte ich so,
schwer vorstellbar.
Tom Hanks und Tom Cruise, Alter, als Onkel Buck.
Aber halt, dass die so Robin Williams und Jim Carrey und solche Leute irgendwie halt auch andachten dafür.
Ja gut, das schon. Was ich mir vorstellen kann, ist auf jeden Fall, weil Winona Ryder hatte vorher nämlich Edward mit den Scherenhänden gedreht und hat dadurch natürlich eine Riesenkarriere gemacht. Und das
die
hat
für die Teenage-Tochter.
Genau, das hat John Hughes natürlich gefallen, wollte sie jetzt die Teenage-Tochter haben, aber die hat gerade Heathers gedreht und konnte nicht.
Genauso wie Rick Moranis als den Vater, das hätte ich halt auch so gut verstehen können, wenn die den da besetzt hätten.
Ja, auf jeden Fall. Der war ja eh fast in jedem Film in den 80ern und 90ern zu sehen.
Ja, vor allem als der Familienvater, der so ein bisschen inkompetent ist.
Auf jeden Fall, schon sehr präsent. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Co. Definitiv. Ja, schon interessant. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man als Klassenkameradin von der kleinen Tochter, gespielt von Gabby Hoffman, sieht man auch noch eine sehr kleine Anna Klumsky, die später Macaulay Culkin auch in My Girl die beiden Hauptrollen spielen.
Ja, zwei Jahre später.
Zwei Jahre später war das. Insofern, die ist hier auch zu sehen. Das war ihr Debüt.
Schon krass, einfach was Macaulay Culkin in dem Alter für Hits hatte, ne?
Ja, ist mega.
Unglaublich, Alter. Also kein Wunder, ging das dann kurz danach bergab.
Ja. Aber macht das schon gut. Gerade so dieses Wortgefecht, was wir uns da geliefert haben, ist mega. So, wo die sich gegenseitig so die Fragen in den Kopf werfen. Ist schon ganz cool für das Alter auf jeden Fall, was er da aufbringt.
Ja,
schöner Film.
Ja, das Ding lebt natürlich auch voll von der Chemie, ne? Zwischen den Kindern und ihm. Und
ja, auf jeden Fall. Die funktioniert.
Ja.
Ich finde Amy Madding auch gut als seine Freundin, weil sie da nicht irgendwie so Sharon Stone genommen haben oder so, weißt du, sondern so eine, die der man auch abnimmt, dass sie so ein bisschen mit John Candy liiert ist und jetzt nicht so ein Topmodel ist.
Die macht das auch super, finde ich.
Ja, voll. Die ist eh auch immer gut. Ja, und Lauren Metcalf mag ich halt auch. Die ist halt auch immer eine Bereicherung irgendwie. Die ist ja auch vielen Comedies unterwegs.
Mhm.
Die hast du ja auch wahrscheinlich oft gesehen.
Ja, die war damals, da müsste ja auch Roseanne schon gelaufen sein, oder? Oder noch nicht?
Ich glaube schon, dass Roseanne damals lief.
Weiß nicht,
fing das in den 80ern an?
Ich bin mir eben nicht sicher, ob das schon in den 80ern war oder erst in den 90ern.
Gute Frage, ja, das ist so ein fließender
Übergang. Aber da war sie natürlich im Hauptcast, die Schwester.
Mhm.
Ja.
Da haben wir wieder John Goodman.
Mhm.
Ja, haben auch einige Karriere gemacht aus der Serie.
Ja.
Und einige haben ihre Karriere begraben nach der Serie.
Aber ein paar Mal gleich, ey. Ja, meine Fresse.
Auf jeden Fall. Alright.
Ja.
Ja, wollen wir Punkte nennen zu Allein mit Onkel Buck oder hast du noch irgendwas an?
Ja, es ist Rated PG, ist vielleicht eben aufgrund dessen, was wir vorhin besprochen haben, auch nicht unwichtig. Mhm. Geht eine Stunde 40 und ja, ich kann Punkte raushauen. Ach so, 15 Millionen hat er gekostet und über 79 eingespielt.
Schon recht erfolgreich gewesen, ja.
Ja, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
So, Punkte. 7,1 auf IMDb. Metascore ist bei 51. Letterboxd 3,5.
Mhm. Finde natürlich nicht alle, dass das ein Meisterwerk ist, aber gut. Seine Filme sind wahrscheinlich keine Kritikerfilme in dem Sinne. So, insofern, der Metascore wird wahrscheinlich bei keinem von denen bei 100 sein.
Das wäre mal interessant, in Erfahrung zu bringen, was so der John Hughes-Film mit dem höchsten Metascore ist.
Gute Frage, ja. Das müsste man mal wissen. Vielleicht Bruce Brothers. Keine Ahnung.
Oh, den hat er geschrieben?
Ach so, von John Hughes meinst du? Ja. Ach so, ich dachte von John Candy, okay. Ich dachte jetzt aus John Candys Filmografie.
Ach so.
John Hughes.
Da ist es bestimmt Blues Brothers, ja.
Mhm. Also bei John Hughes kann ich mir vorstellen, dass es das Breakfast Club ist.
Hm. Ja, sehr gut möglich.
Okay, ja, du lagst goldrichtig mit den 7,5. Das ist eine 7,5 von mir, ist eine Punktlandung.
Kannst du klingeln, ich bin auch bei 7,5.
Hey.
Ja, wieder verrostet, ja? Oder immer noch.
Immer noch verrostet. So,
ey, dafür, das ist für mich so der Inbegriff von 7,5-Punkte-Film.
Ja, stimmt schon. Hm. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ihm nur eine 7 gebe, so, weil er
für mich. Habe ich auch, aber es fühlte sich nicht richtig an.
Nee, fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Dazu hat er zu viel Herz und bringt halt wirklich zu viel Feelgood mit für einen Feelgood-Movie. Insofern kann man dem nicht böse sein.
Schön.
Also es ist eine 7, irgendwie genau zu schwach, hast du recht. Also es war ein relativ leichtes Punkteraten. 8 ist wiederum zu gut.
Ja.
Insofern stimmt schon. Alright.
Siehste, Mensch.
You're the most excellent guesser.
Ja, almost.
Bisschen mehr auf mich bezogen. So, was kommt als nächstes?
Als nächstes kommt Clint Eastwood mit Callahan.
Okay. Magnum Force.
Yeah, Magnum Force. Yes. Richtiges Männerkino.
Dirty Harry 2.
Ja.
Callahan, wie er auf Deutsch nur heißt, ne? Also,
ist dir aufgefallen, dass sie bei IMDb Callahan falsch geschrieben haben?
Ich habe da zwei Schreibweisen gefunden.
Also soweit
einmal
ich weiß.
Einmal mit zwei L und einmal mit einem L.
Ja genau, also die mit einem L habe ich bei IMDb gefunden und deswegen hat er erstmal die zwei L-Schreibweise nicht gefunden, komischerweise. Also zumindest sehr viel weiter unten.
Naja,
und dann habe ich so bei Letterboxd geguckt und so bei gegoogelt und da kam überall diese Callahan 2L-Schreibweise. Und dann dachte ich so, hä, hat IMDb da einfach einen Fehler gemacht? Weil auf dem Blu-ray-Cover steht er auf jeden Fall auch mit 2L.
Auf dem Blu-ray-Cover, was du hast?
Ja.
Naja, aber der Witz ist, wenn du bei IMDb in die Rollen gehst, dann heißt seine Figur Harry Callahan mit einem L.
Ja, ja, bei IMDb ist ja Callahan, also der Callahan-Titel und so weiter, ist ja auch nur mit einem L.
Eben. Aber was halt zum Rollenname passt, ne? Also, weil ich gucke mir mal an, wie das bei Dirty Harry ist.
Also, was auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht beim Nachspann drauf geachtet, ob da Callahan mit 2L geschrieben worden ist. Aber es fiel mir definitiv auf, weil ich habe ja die Untertitel immer zu laufen.
Bei Dirty Harry heißt halt nur Harry als Rollenname.
Ja. Also bei den Untertiteln auf dem Originalfilm in Deutsch wird er immer mit 2L geschrieben. Mhm. Wenn er da so Callahan, wenn Callahan gerufen wird, stehen da immer 2L.
Ja, gut. Weil du hast ja auch, wenn du bei IMDb dann auf die alternativen Titel gehst, also wie der eben in anderen Sprachen heißt, dann hast du bei Deutsch eben beide Schreibweisen.
Beide, okay.
Also du hast bei Germany einmal Callahan mit einem L und dann Callahan mit 2L in Klammern, dass das der DVD-Titel ist.
Da hat wahrscheinlich einer verkackt irgendwie in der Videothek, als er einen alternativen Cover gemacht hat und dann war das im Umlauf.
Hm.
Weiß man nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ja gut. Jedenfalls Dirty Harry, Harry Callahan wieder im Einsatz bei seinem zweiten Fall.
Ja.
Den ersten haben wir ja schon und deswegen für Erik jetzt konsequenterweise das Sequel. Und ich habe ihn ja schon gelobt in dem Video. Exzellenter Abstand zwischen diesen beiden Filmen. Das hat mir gefallen. Und wir raten erstmal.
Ja.
Jetzt liegst du vorne. Ja. Du hast den schwarzen Peter.
Nee, auch hier bilde ich mir ein, das müsste irgendwo in der Region sein, weil du bist ja, wissen wir, Fan von dem ganzen Franchise und von der Figur sowieso. Und ich kann mir vorstellen, dass du den Tick schlechter fandest als den ersten, deswegen sage ich 7,5. Weil ich meine, du warst ja bei 8 beim ersten.
Alles richtig.
Okay.
Ah, So hat er das
so
hergeleitet.
So gehe ich daran, ja. Mhm.
Exzellent kombiniert, Sherlock. Werden wir sehen, ob es exzellent kombiniert war. Ich sag bei dir, ich glaube auch, dass du ihn schwächer fandest als den ersten, tatsächlich. Habe ich mir so gedacht danach. Mhm. Aber kann man nicht vorstellen, dass du ihn scheiße fandest. Also soweit, dass er den abwatscht, wird es wohl nicht gehen. Es sei denn, der Nitpick hat wieder irgendwas gefunden, was er zerlegen kann. Eine halbe Stunde lang. Aber ich sag eine 7.
Meinst du, hier kommt gleich der Rant, weil eine Figur hier alles zerreißt?
Ja,
oder so.
Irgendwie sowas. Aha. Ja, sind,
zieht sich durch. Da sind du so vier auch Cops schon wieder auf 7. Okay.
Da sind vier Cops in Nebenrollen und der eine war richtig scheiße. Der eine hat nur Scheiße gebaut. Mhm. Und die anderen drei waren exzellent, aber der eine hat die Punkte um 7 runtergezogen.
Tja.
Werden wir sehen.
Wer weiß. Ich finde das ja recht spannend, dass man hier schon einen anderen Regisseur hat und wie wir schon auch beim ersten, glaube ich, kurz angerissen haben oder vielleicht haben wir da auch intensiver drüber gesprochen. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du nochmal reingehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Jedenfalls, Clint Eastwood hatte ja da schon so ein Standing, dass er hier halt auch eben als Produzent fungiert hat und er hier so ein bisschen der Showrunner war. Auch wenn es das beim Film in der Form nicht gibt. Aber er musste halt Dinge entscheiden, wie eben auch, wer hier Regie führt. Und deswegen finde ich es schon spannend, dass das jetzt hier nicht mehr Siegel ist, der es halt beim ersten gemacht hat, sondern Ted Post.
Ja.
Mit dem er, glaube ich, Rawhide gedreht hatte und ihn daher kannte. Mhm. Und eben auch andere Western, weil von ihm stammt unter anderem Hang 'Em High. Und der hat dann auch Beneath the Planet of the Apes gemacht. Mhm. Also schon auch.
Auch ein frühes Franchise auf jeden Fall, weil ich finde Dirty Harry so in den 70ern, da hast du nicht allzu oft so ein Sequel gehabt von irgendeinem Film oder irgendwie so eine Filmserie. So das, mir fällt noch Planet der Affen ein tatsächlich und später natürlich so Star Wars und Alien und so, aber 73, wo wir uns jetzt befinden, ist das schon noch eher untypisch.
Gab's von Shaft nicht auch mehrere Teile? Nee, ne?
Doch. Shaft hatte tatsächlich auch mehrere Teile in den 70s. Aber halt kannst du an zwei Händen wahrscheinlich abzählen, die mehrteiligen Filme in den 70ern.
Ja, klar.
Und in den 80ern, Alter, da ging's ab. Da wurde fast alles irgendwie fortgesetzt, was irgendwie erfolgreich war.
Das stimmt wohl, ja. Also haben wir hier einen neuen Fall.
Mhm. Erzähl mal. Womit hat das denn diesmal zu tun?
Dirty Harry hat einen neuen Partner, der auch einen schönen Spitznamen hat. Weil Harry Callahan wird halt wirklich Dirty Harry stellenweise genannt. Mhm. Aufgrund seiner etwas unkonventionellen Methoden, die er an den Tag legt für einen Polizisten. Und sein neuer Partner heißt Erlington Smith, genannt Early. So, und die waren ja im ersten Teil, also er war im ersten Teil ja noch bei der Mordkommission und jetzt sind sie beim Überwachungsdienst. Ne? Die müssen halt, werden dauernd auf so Stakeouts geschickt und müssen halt Dinge beobachten.
Ja, die haben ihn schon ziemlich auf den Kicker auf jeden Fall, die Vorgesetzten von ihm. Also.
Naja, eben, das kriegen wir mit. Das hat definitiv mit seinen Methoden zu tun. Mhm. Und er gibt aber, wie im ersten Teil schon, auch zero fucks. Und jetzt macht er das halt, was ihm da aufgetragen wurde. Und parallel dazu werden jetzt Kriminelle, die ihrer Bestrafung entgangen sind, die werden plötzlich in der ganzen Stadt irgendwie umgebracht.
Vigilante.
Ja, macht den Eindruck, dass es da jetzt eben irgendwie so ein paar Leute gibt, die da einfach fröhlich Selbstjustiz ausüben. Und wie früher oder später wird Callahan drauf angesetzt, beziehungsweise er bringt da auch ein großes eigenes Interesse mit und fängt dann an, diese Morde zu untersuchen. Und relativ bald verbietet ihm das eigentlich dann sein Vorgesetzter. Das ist Lieutenant Neil Briggs, der hier von Hal Holbrook gespielt wird, so rum.
Legendärer Schauspieler,
naja,
definitiv. Also klar. Habt ihr später noch in Into the Wild gesehen, so in alten Jahren. Und,
das war eine geile Rolle, Alter.
Ja, das war eine super Rolle.
Ich habe übrigens war er auch dabei, also den kennt man auf jeden Fall.
Ja, und ich habe einen Film von ihm gesehen, den kennt kein Arsch, Alter. Der hat nicht mal 1000 Views bei Letterboxd und ich war irgendwie in Montenegro gewesen und da lief der im Fernsehen. Ich fand den mega, Alter. In The Evening Sun heißt der. Dem hat, wie gesagt, nicht mal 1000 Views, da spielt er mit und dieser Typ, den ich von Sons of Anarchy und Deadwood kenne, den Namen habe ich jetzt vergessen. Aber es ist so ein bisschen so Gran Torino-Fahrwasser, weil er spielt so einen knarzigen Alten und kriegt sich in die Haare mit seinem Nachbarn. Die haben beide so eine Farm, so eine gegenüberliegende und das steigert sich dann richtig krass. Und es ist ein mega guter Film, also den kann ich nochmal empfehlen hier nebenbei. Also,
okay.
Der hat mir gut gefallen.
Ja, ich mag den auch. Hm. Und das war hier sein Durchbruch, ne? Also, weil er hat ja selber gesagt, so jetzt, ich habe die Rolle primär angenommen, weil das endlich sich da mal jemand anguckt, was ich mache. Mhm. Naja, und Ja, eben, er will nicht als sein Vorgesetzter, dass Callahan sich diese Morde zu genau anguckt. Und die Hinweise häufen sich und natürlich geht Callahan dem nach. Und es gibt dann ein, weil die immer wieder getestet werden, die Polizisten, auf ihre Fähigkeit zu schießen, gibt es dann da so einen internen Wettbewerb, weil es einen anderen, vor allem einen anderen Polizist eben gibt, der noch recht jung ist, der ähnlich gut schießt wie Harry. Und dann kommt da so ein bisschen ein Konkurrenzding auf. Und das läuft parallel. Also es ist halt eigentlich eine Story, wo es eben um Korruption geht im weitesten Sinne. Und ich finde es spannend, dass in den Trailer Facts stand, dass es, als es um Dirty Harry ging und dass Don Siegel eben Regie führt, dass Siegel damals schon Entwürfe bekommen hat vom Drehbuch, wo einer davon von Terrence Malick war. Und dieser Entwurf, der beinhaltete eben eine ähnliche Storyline wie hier.
Ja.
Und so haben die das eben hier eingebaut.
Fand auch Siegel, glaube ich, nicht gut, aber Eastwood dafür.
Naja.
Der war Freund davon.
Ja. Und damit eben sind die Ideen hier so ein bisschen die Grundlage gewesen, wie die das rechtlich aufgezogen haben, weil, also, Terrence Malick hat hier ja keinen Writing Credit. Weiß ich nicht, ob die den da abgezockt haben, aber so ist wohl die Geschichte. Da gibt's auch noch aus meiner Perspektive absurderweise so einen Love-Interest-Strang rund um Harry und eine Lady, der sich enorm forciert anfühlt. Irgendwie ist das fügt sich überhaupt nicht organisch in die Geschichte ein und das wirkt irgendwie so draufgesetzt, wo man, also ich als Zuschauer da so ein bisschen das Gefühl habe, okay, das wollten die jetzt auch noch bedienen, um halt irgendwie vielleicht noch Publikum XYZ abzugreifen und zufriedenzustellen.
Ja, die legen noch eins rauf in dieser Hinsicht, weil ich meine, bei Dirty Harry, bei dem Ursprungsteil, war ja ein absoluter Loner, weißt du hast jetzt nicht mitbekommen, er hat zwar ein paar freundschaftliche Beziehungen zu Leuten gehabt, aber er hat keine Frau gehabt oder in dem Sinne. Und hier ist er so auf einmal so voll der James-Bond-Typ, dass alle so auf ihn abfahren und auf ihn stehen und ihn anbaggern und sagen so, oh, sogar der Typ, der Nachbar, der dann kommt, sagt, oh, Sie sind der Polizist, der da oben wohnt und so, weißt du. Und dann denkst du so, Alter, okay. Und das ist jetzt nicht der Brand, also der super junge Clint Eastwood, sondern das ist jetzt der Clint Eastwood in mittleren Jahren. Also das fand ich auch ein bisschen aufgesetzt, das war komisch.
Ja.
Ja, was muss man denn tun, um mit ihm zu schlafen? Hä? Also er ist jetzt nicht, weißt du, er ist jetzt nicht so ein... Er ist jetzt, wie gesagt, kein James Bond so, weißt du, dass man so eine Szene einbauen muss. Das fand ich auch ein bisschen seltsam.
Okay, beruhigend.
Ja.
Ja, ja, aber trotzdem kommen hier in der Summe halt echt viele Leute um, ne? Das ist auch der mit dem höchsten Bodycount.
Über 30, glaube ich.
Ach so, okay. Dachte, das halten wir geheim.
Ist das so geheim?
Wie viele Leute hier umkommen.
Ne? Ja, höchster Bodycount. ordentlich.
Ja. Und wie ist das? Es gibt 5 Teile?
Ja.
Ja. Also Clint Eastwood selbst, der wurde hier schon angefragt, dass er Regie machen sollte und hat das dann eben abgelehnt bzw. abgegeben und ich glaube, er hat dann den 4. hat er gemacht.
Genau.
Ja.
Genau, den 4. hat er gemacht.
Und der Second Unit Director von hier, Buddy Van Horn, der hat dann den letzten gemacht.
Todesspiel, ja.
The Deadpool, ja.
Den habe ich ja noch im Kino gesehen, habe ich dir erzählt.
Abgefahren, ja.
Noch ein Dirty Harry Teil im Kino mitgenommen, da war ich alt genug.
Crazy. Ja, also ich glaube, ich kannte wirklich immer nur den ersten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da jemals irgendein Sequel von gesehen habe.
Okay, krass. Ja, ich kenne sie alle, aber habe sie Ewigkeit nicht gesehen. Insofern ist es schon sehr lange her. Aber ja, der erste hat ja schon ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil wir haben uns auch, glaube ich, darüber unterhalten, dass das so ein bisschen so ein, dass der Film auch so ein bisschen so ein Traum für jeden Republikaner ist. Weißt
ja,
du?
Klar.
Und viele haben gesagt, faschistischer Film. Es gab eine Kritikerin, die hat den Gestapo-Movie genannt, tatsächlich den ersten Dirty Harry und so.
Okay.
Und so ein bisschen wollte Clint Eastwood ja irgendwie auch mit dem zweiten Teil und glaube mit der Story auch so gegen dieses Image steuern. Dass
also so fühlt sich das auch inhaltlich an, finde ich, mit diesem...
wollen jetzt nicht spoilern, aber ja.
Ja, ne, ist tricky. Aber er positioniert sich an einem Punkt halt ganz klar gegen diese Selbstjustiz.
Richtig.
Und sagt halt, hey, so funktioniert das Gesetz nicht. Und damit, ja, wird seine Figur halt schon in eben, also die positioniert sich halt damit ganz klar, weil man anhand des ersten Teils halt schon vermuten könnte, dass der eben in so eine Richtung Selbstjustiz geht.
Ja, genau.
Dass der zwar mit dem Badge rumläuft, aber eben im Endeffekt macht, was er will.
Richtig.
Und auch Leute umbringt, wie er Bock hat. Und ich glaube, ja, um dagegen zu steuern,
geht auch anders, ja.
das machen die hier schon recht bewusst. So fühlt sich das auch an, ja.
Ja, irgendwie schon, weil alles in den 70ern war irgendwie politisch. Alles, was man sagte, jeden Film, den man drehte und jeden Charakter, den man da reinsetzte, wurde irgendwie,
ja, klar,
wurde dann politisch analysiert. Das war auf jeden Fall ein Jahrzehnt, was in der Hinsicht sehr krass zitiert wurden, ist die Filme. Und
ja, aber kann man verstehen, weil das ja auch ein Zeitalter war, in dem ähnlich wie heute halt es eher so eine Spaltung gab im Land, ne? Das ist jetzt, also gab ja eh immer wenig Grauzonen, aber das ist halt ganz klar immer nur dieses, du bist entweder für Vietnamkrieg oder halt dagegen.
Genau.
So, da gab es nichts dazwischen.
Zeiten des Aufruhrs, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ich finde, aber wir müssen David Soul erwähnen, der hier eben diesen Davis spielt.
Oh ja.
Der dann später Hutch in Starsky & Hutch gespielt hat.
Richtig. Und der spielt diesen jungen Polizisten, der gut schießen kann, und der hat auch ein paar Kumpels um sich rum, die ebenfalls Polizisten sind. Und einer davon ist Robert Urich, den will ich hier auch erwähnen, weil der ist ein bekanntes Gesicht in den 80ern. Der war Buck Rogers erstens und zweitens war er Spencer in den 80er Jahren, was auch eine krasse Krimiserie ist, die ich damals natürlich gesehen habe. Neben Colt für alle Fälle und Magnum und wie sie alle hießen, war Spencer natürlich auch für mich eine super Serie. Ist auch relativ jung, dann an Krebs gestorben, aber Robert Urich ist auf jeden Fall auch eine Fresse, die man kennt, ja.
Ich war sehr überrascht dann, weil beim Gucken dachte ich noch so, die kenne ich und konnte es dann aber nicht genau zuordnen. Mhm. Bei ihr wäre ich tatsächlich nie gelandet, weil Margaret Avery spielt ja hier einfach nur Rollname Prostitute. Mhm. Digga, und das war einfach, wo sind wir jetzt hier? 73? Na, also einige Jahre später war die Oscar nominiert, weil sie Shook Avery in Color Purple gespielt hat.
Ah, okay, die habe ich nicht erkannt. Krass.
Sie war ja die, die es dann echt richtig hässlich kriegt in Color Purple. Und
ja, die Schwester quasi von Whoopi.
Ja, genau.
Krass. Nee, habe ich nicht erkannt. Nicht schlecht. Respekt.
Und das hier spielt sie mal kurz eine Prostitute. Aber macht sie auch gut. Mhm. Und Early wird von Felton Perry gespielt. Kennen wir auch aus diversen Dingen. Wahrscheinlich prominenteste ist so Robocop.
Ja. Und dann will ich noch Mitchell Ryan erwähnen, den Vater.
Ach ja.
Aus Dharma und Greg von Greg, der spielt hier den McCoy, der war, glaube ich, auch im ersten Teil schon zu sehen. Und der ist hier auch wieder, der taucht hier auch wieder auf. Also ein paar Parallelen zum ersten Teil gibt's. Lalo Schifrin schrieb wieder die Filmmusik, den muss man erwähnen.
Die ist wichtig hier, finde ich.
Auf jeden Fall. Das sorgt schon immer für einen zusätzlichen Kick, natürlich, wenn der die Filmmusik gemacht hat. Gerade in den 70s, Alter, der richtig.
Ja, das passt halt so gut auch zu den 70s, seine Mucke, das ist so krass.
Immer so ein bisschen hektisch, mega gut.
Ja, oder so. Schon auch manchmal so mysteriös anmutend, aber halt du erkennst irgendwie so seine Mucke, erkennst du sofort.
Es hat auch immer ein bisschen was von einer Krimiserie so, weißt du, Straßen von San Francisco oder so, weißt du.
Also hat der ja bestimmt auch, oder? Ich
wahrscheinlich
hat
er auch
Vita
Serien
nicht
gemacht.
Auf dem Schirm, aber der hat bestimmt auch Serien gemacht.
Aber es hat so ein bisschen auch den Touch von damals. Ja.
Und wie siehst du das jetzt hier mit anderem Regisseur? Ist das für dich spürbar, so als Sequel von jetzt aus der Sicht von jemandem, der den ersten total mag?
Ich finde den zweiten auch richtig geil. Mhm. Besonders auch, weil der nicht zimperlich ist. Da bin ich ja großer Fan von.
Ja.
Weil der so ein paar Momente hat, wo du sagst, so, okay, die halten hier rauf, so, weißt du, sind halt so.
Kurz
ist halt
ein Pool voller Leute erschossen wird.
Ja, ja, und keine Leute fallen aus dem Fenster und keine Ahnung und was weiß ich was alles. Also, Leute werden hier halt kaltblütig umgebracht und das ist schon auch wieder geil. Mhm. Die Antagonisten oder der Antagonist in diesem Film kriegt natürlich nicht so ein krasses Gesicht wie unser Serienkiller, der Scorpio Killer im ersten Teil.
Okay.
Also da war es ein direktes Duell, das fand ich natürlich noch geiler. Aber es fällt einem so ein bisschen auf, dass der an manchen Stellen so leicht holprig ist, so von der Inszenierung und was so das Tempo angeht und das Pacing. Aber ansonsten finde ich den zweiten Teil auch mega.
Ich mochte das Intro. Auch wenn es super simpel ist mit diesem roten Screen, wo wir dann in weißer Farbe die Credits sehen und dann aber auf der rechten Seite halt eine Hand mit dem Magnum. Das ist halt legendär irgendwie, ne? Also,
hast
du
gelesen,
Waffe,
dass es nicht
halt
seine Hand ist?
Ja, ja.
Was ist denn da los, Alter? Die haben seine Hand ausgetauscht.
Naja, Eastwood wollte es gern selbst machen, aber hat halt eine zu kleine und, wie hieß es, feminine Hand.
Zu feminine, genau, feminine hieß es an dieser Stelle.
Ja. Okay, nicht unsere Worte, ne? Wohlgemerkt.
Nee. Haben sie dann gegen eine männliche Hand ausgetauscht.
Ja.
Ist geil, Alter. So ein richtiger Kerl, dieser Clint Eastwood, weißt du, spielt immer die härtesten Typen. Und dann hat er so voll die Zahnhände. Ich habe mir seine Hände nicht so genau angeguckt, aber wäre so geil, wenn er
das. Ja, aber
so.
Du kannst dir halt vorstellen, dass die relativ feingliedrig sind, was halt wahrscheinlich dann, wenn du es so im Close-Up hast, halt nicht zu so einer Pranke passt, die es sein müsste, um eine Magnum zu halten und abzufeuern, was weiß ich. Weil er ist ja schon auch ein recht ratiger Typ. Ne, er ist ja jetzt nicht so der
ja, klar.
Der Bullige, so. Deswegen, ich kann mir halt gut vorstellen, dass der auch also einfach relativ schmale oder halt feingliedrige Hände hat.
Haben sie dann einfach die Hand von Hightower genommen und haben ihn da reingehalten.
Also in etwa.
Komplett Adrauenfarbe. Egal.
Andrew the Giant, wir brauchen deine Hand.
Ja, Andrew the Giant, ja genau. Wo die Magnum einfach mal in seiner Hand verschwindet. Ja,
genau, so eine Spielzeugwaffe aussieht.
Okay. Ja.
Ja, also deswegen ich...
Wie ging's dir denn? Also ja, ich mochte die Intro, ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen was dazu. Oder mochtest du nur die Intro?
Nein. Ich konnte mit dem schon auch ganz gut leben, aber es ist schon ein Downgrade für mich vom ersten. Irgendwie finde den schon noch hier und da recht stylisch. Das ist aber eben dann eher so die Kombination aus der Zeit, dem Look, der Figur, der Musik vor allem.
Ja, klar.
Weil die Inszenierung, da bin ich voll bei dir, das stellenweise wirklich fühlt sich das nicht so rund an.
Also ja, ein bisschen also schon. Da kommt
zum einen
auf
das Pacing, zum anderen dann so eben den Fokus der Geschichte, wo sie ja schon auch eine ganze Weile brauchen. Also es gibt halt immer hier und da wieder so Schlenker, wie eben allen voran dieser wirklich absurde Love-Interest-Strang, den kein Mensch braucht.
Kam ja auch aus dem Nichts plötzlich so, weißt du. Und das wird auch später so, wo es spannend wird, wird das dann nochmal irgendwie eingesetzt, wo du denkst, so, ja, okay, jetzt trifft er sich mit ihr und so braucht jetzt auch kein Mensch.
Und es ist, ja, voll. Und es ist halt so dadurch so ein bisschen fahrig und wirr. Ja. Weil die sich eben nicht, finde ich, aufs Wesentliche konzentrieren, weil in meinen Augen hätte es mehr gebracht, diese Tatsache, dass er jetzt einen Partner hat, mit dem er scheinbar ganz gut kann und für den er sich auch einsetzt und so weiter, dass man sich da, dass man das Verhältnis so ein bisschen vertieft oder mehr etabliert, weil das wirkt ja auch so recht willkürlich eingestreut, so das Ding zwischen den beiden und was sie jetzt zusammen machen müssen und so. Und irgendwie war mir das.
Ja, ist wahrscheinlich auch mit Bedacht gewählt, dass der Partner eine schwarze Hautfarbe hat, weißt du? Und Kerlein mit ihm cool ist und so, weißt du?
Meist
so,
wegen dem Satz aus
genau,
dem ersten.
Um jetzt auch so ein bisschen natürlich auch gegen sein, gegen das Außenimage irgendwie anzukämpfen, so dass er wäre jetzt der komplette Faschist.
Ja, weil das ist ja dieses Are you feeling lucky Punk oder ja, genau. wie ist die Line aus dem ersten, wo ja viele sagen, musste das ausgerechnet eben dann bei einem schwarzen Typen passieren und so. Ja, kann gut sein, wobei das wirkte für mich jetzt nicht so forciert mit Early, das ging voll klar, nur eben, ich finde es schade, dass sie aus dem Verhältnis halt nicht ein bisschen mehr gemacht haben, erst recht, wenn es dann darum geht, jetzt gemeinsam an dem Strang zu ziehen, trotzdem an diesen Mordfällen zu arbeiten und ja, so.
Das
der Film hat sich einfach permanent auch dann mit anderen
so ein
Dingen aufgehalten und so.
Ja.
So,
bin ich bei dir.
Das hat es für mich ein bisschen gezogen.
Der ist nicht so straight inszeniert, wie Don Siegel das gemacht hat beim ersten Teil. Ja.
Dadurch sind die über 2 Stunden, die er dann doch geht, halt, die spürt man schon, finde ich.
Ja, ist auch der längste übrigens von der Laufzeit mit diesen über 2 Stunden. Also nicht nur den höchsten Bodycount, sondern ist auch der längste Teil.
Ja.
Aber der hat dann doch, also diese Vigilante-Story und die Storyline an sich ist schon geil inszeniert. Also es sind so 1-2 Twists drin, die du auf jeden Fall, die man erahnen kann, drücken wir es mal so aus.
Ja.
Aber ansonsten schon auch ganz geil.
Ich finde, ohne jetzt was zu spoilern, es gibt ja Momente, wo nicht so klar ist, ob es jetzt einer oder mehrere oder ne, was da los ist, was
ja,
die genauen Personen angeht. Und dadurch, dass es da aber immer eine ähnliche Optik gibt oder fast schon eine gleiche, da verschenken sie in der Inszenierung auch einiges, finde ich.
Okay.
Dass das nicht klarer ist, so dass das, also die verwirren eher den Zuschauenden, als dass wir die POV von Callahan als Verwirrung wahrnehmen, weißt du? Oder als verwirrt wahrnehmen durch das Ding so. Deswegen, ja, das wirkt ein bisschen ziellos stellenweise und das fand ich eben, hat den Spaß schon ein bisschen getrübt, aber
ja.
Ansonsten so bin ich hier echt gut durchgekommen.
Ja, bei der Inszenierung bin ich bei dir. Es gibt ja auch einen Moment, wo man ihn hätte, wo man Callahan auf jeden Fall locker hätte umbringen können, nachdem ein Mordanschlag auf ihn schon fehlgeschlagen ist. Und passiert aber nicht in dem Moment. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das nicht passiert und so. Also es sind so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen holprig inszeniert und auch das Pacing und so, was du meinst. Also definitiv ist das Tempo manchmal ein bisschen off. Aber da gibt es auch ein paar wirklich intelligente Momente. Er ist ja bei diesem Schießwettbewerb, weißt du, bei dieser Schießübung.
Ja.
Und dann gibt es ja eine von diesen Pappaufstellern, die sich dann umdreht und dann schreit einer aus dem Publikum so, that was a good guy.
Ja, ja.
Weißt du, und ist natürlich auch sehr doppeldeutig in diesem Moment.
Klar.
Und das fand ich schon geil.
Weil er das natürlich genau wusste in dem Moment.
Ja,
also,
klar.
Bevor
logisch,
er hat es
bewusst
hat.
Gemacht, genau.
Ja.
Und wir sehen auch später, warum er das gemacht hat.
Eben,
aber
ja.
Aber der Spruch und so, wenn du dann drüber nachdenkst, denkst du schon, ja, ist schon eine smarte Drehbuchline letztendlich. Ja, da gibt es natürlich wieder verschiedene Action-Momente und es gibt ja auch neben diesen Vigilantes, die diese die diese Morde die ganze Zeit durch die, die diese blutige Spur durch die Stadt ziehen, gibt es dann noch andere Kriminelle, die er dann so nebenbei aus dem Weg schafft, weißt du, und dann in diesem Supermarkt da irgendwie diese Schießerei, denke ich auch so, Alter, warum denn ausgerechnet in der Porzellanabteilung, ja, ich als ehemaliger Einzelhandelskaufmann dachte ich nur in dem Moment, ey, die armen VerkäuferInnen, die da irgendwie arbeiten, warum habt ihr eine Schießerei in der Porzellanabteilung, verdammte Scheiße, Alter.
Wirklich, geht doch in die Kissenabteilung.
Ja, wirklich, Alter, geht doch in die Stoffabteilung oder so. Was soll das? Ja, aber ansonsten bin ich schon gut durchgekommen.
Siehst du, es gibt zu wenig Schießereien in Bibliotheken. Also jetzt nicht im echten Leben, sondern in Filmen, meine ich.
Ja, weil man da leise sein muss.
Ja, aber gerade da, das wäre doch auch inszenatorisch mal ziemlich geil, weil halt Bücher ja extrem gut Kugeln aufhalten.
Okay. Als ich neulich in der Spielbank war, ich habe jetzt irgendwie, ich spiele nicht diese Automaten, aber in der Nähe stand so ein Automat und da hat sich einer mit so einer Frau so voll in die Haare gekriegt, weil sie meinte, er soll den Automaten leiser machen. Weißt du, du kannst ja da, du hast ja so einen Lautstärkeregler, ja, und das war ja zu laut, und er meinte, er soll leiser machen. Da sagt er so, bist du in der Bücherei oder in der Spielbank? Meint er so, wenn du Ruhe haben willst, musst du in die Bücherei gehen und nicht ins Casino, ey.
Ist legitim, aber hat wenn das geweigert. Ding neben dir natürlich lauter bimmelt als der Automat vor dir, ist ätzend.
Ja, ich hätte dann meinen genauso laut gemacht und dann.
Ja, das ist doch dann halt die einzige Herangehensweise. Super. Naja.
Ja, aber es stimmt schon ein bisschen. Also, wenn du in die Spielbank gehst, musst du natürlich mit einer gewissen Lautstärke, ja, musst du da leben können.
Musste leider schon, wenn du das Haus verlässt.
Ja. Das stimmt. Ja, so viel zu Callahan. Mhm. Zweiten Teil von Dirty Harry.
Danke, Magnum Eric. Force.
Magnum Force im Original, auch ein geiler Titel.
Ja, wie ein Helter Skelter Album.
Mhm, stimmt. Wieder Hip-Hop-Referenz von uns.
Ja.
Google it.
Sehr schön.
Nice. Ja, Punkte.
Ja. 7,2 gibt es auf IMDb bei einem Metascore von 58.
Ja, auch ausbaufähig.
Ähnlich aus wie vorhin. Letterboxd 3,5.
Mhm. Auch der kriegt eine 8 von mir.
Wirklich?
Ja.
Holy shit.
Kein großer Abfall.
Gar keiner, oder?
Nee, Punkte miss ich nicht.
Ja. Ich bin bei 6,5.
6,5 nur?
Nur?
Oh.
Ja. Fast gut.
Schon ein bisschen dünn hier. 6,5.
Bisschen dünn.
Aber sind schon auch Filme meiner Schulzeit. Also ich habe die schon damals irgendwie, Dirty Harry und Callahan, Filme auf dem Schulhof. Haben wir dann gequatscht, wie geil wir das finden. Wie,
ja, aber darfst du nicht vergessen jetzt, ne? Ich wäre für mich eine Erstsichtung hier.
Ja, gut, klar. Ja, gut. Aus der Brille fehlt natürlich ein bisschen.
Ja. So, einen haben wir noch.
Fangen wir Lee mit 6,5 ein und mich mit einer 8. Grüße an Erik. Und dann haben wir noch einen letzten Film, richtig?
Ja.
Und wie lautet der?
The Lunchbox.
The Lunchbox. Grüße gehen nach Österreich. An unseren Kollegen Atombomb.
Ja. Auf Deutsch übrigens nur Lunchbox. Mhm. Klar. Dieser Artikel ist ja auch völlig verwirrend.
Ja, Artikel sind überbewertet.
Mhm.
So wie Österreich. Spaß. Spaß. Na, natürlich wollte ich mich hier nicht, wollte ich mich nicht mit der ganzen Nation verscherzen.
Besser ist es. So, du bist dran mit Punkteraten.
Ich bin dran mit Punkteraten. Oh je, Mine. Wie fandst du das? Jetzt kommen ja, immer wenn ich irgendwie Punkte rate, dann kommen natürlich so similar Films im vor die Augen.
Ja.
Und der letzte, der mir vorschwebt, war der, den wir im Moor besprochen haben, wo du hier diesen...
Witzig, ich habe genau das gleiche gedacht.
Falling Alter. In Love Like in Movies. Und ja. Ich dachte nur so, Alter, ey, das war ja schon so ein... Da habe ich dich schon schlechter getippt, als du warst. Und zwar weit.
Mhm.
Deswegen mache ich mal eine diplomatische 5. Mhm.
Das ist dann diplomatisch.
Ja, halt so mittendrin.
Okay. Ich habe, wie gesagt, genau in die Richtung gedacht. Ich dachte, ja, das ist doch wie hier dieser indonesische Film.
Mhm.
Oder war Indonesien?
Ja, genau.
Ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du hier vieles nicht so doll fandest.
Mhm.
Und sag 4.
Okay.
Spannend.
Ja, das ist tatsächlich, also unfreiwillig war das wahrscheinlich das... spannendste und Punkteraten mit dem größten X-Faktor in diesem Line-Up. Insofern
ja.
Ist ganz lustig, dass wir den zum Finale haben.
Gut gewählt.
The Lunchbox.
The Lunchbox. Hattest du den in irgendeiner Form auf dem Schirm?
Überhaupt
nicht. Ich auch nicht.
Aber hab mich dann doch gewundert, wer den alles gesehen hat, weil Classic Dave war zum Beispiel dabei. Bei den Leuten, die den kennen.
Ja, war ich auch überrascht.
So, okay.
Wer war da noch dabei?
Da waren dann doch irgendwie 6, 7 Leute, aber ich guck mal hier rein.
Okay. Ja, ich war im Vorspann, also das ist ja jetzt, vielleicht müssen wir, das werden wir sowieso erzählen, dass das unter anderem ein indischer Film ist.
Ja.
Auf Hindi. Und wie wir das von indischen Filmen kennen, auch wenn wir da natürlich lange noch nicht so viel gesehen haben wie andere Leute. Wir kennen das, dass dann im Vorspann erstmal die ganzen Produktionsfirmen erwähnt werden.
4 Minuten lang,
Alter. Alter,
Alter. 4 Minuten.
1000 Leuten gedankt und wird und es Hinweise ohne Ende gibt, dass man nicht rauchen soll und sonst was. Mhm. Weil es hier halt auch die unterschiedlichsten Geldgeber gab, unter anderem auch das Medienboard. Weil es hier eine Förderung gab aus Deutschland. Und nämlich auch noch eine deutsche Produktionsfirma hier mit beteiligt ist, Rohfilm, als Co-Produktionsfirma. Und so gesehen ein internationales Projekt. Also ich finde es strange, weil ich konnte es irgendwie nicht rausfinden. Ritesh Batra, der den gemacht hat, der stammt selber aus Indien und hat dann, glaube ich, in New York gelernt. Und hat dann Kurzfilme gemacht und das hier war sein Langfilmdebüt, mit dem er auch eine große Festivaltour gemacht hat. Mhm. Und dann war das Ding 3-mal in Cannes nominiert und auf 1000 anderen Festivals und unter anderem auch BAFTA nominiert. Als bester nicht englischsprachiger Film. Und ich blick nicht so ganz, wo da die Verbindung zu England ist.
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil müsste nicht entweder der Film englisch sein, oder also die Produktion englisch oder der, in dem Fall Regisseur.
Ja, ja. Aber und hier ist kaum irgendwas Englisches zu erkennen.
Beides habe ich halt so nicht gefunden, deswegen, ich weiß es nicht. Also, aber gut, er kam offenbar für die BAFTAs in Frage und war da auch nominiert. Also der hat auf Festivals schon ordentlich Furore gemacht. Den mochten dann doch sehr, sehr viele. 30 Preise und 46 Nominierungen insgesamt. Also ja, läuft für The Lunchbox. 2013 kam der raus.
Ja, jetzt habe ich aufgeschlagen, wer den alles gesehen hat, da sind einige dabei. Jan von Jaje Filme hat den gesehen und die haben den auch besprochen in Folge 5 von Jaje Filme, wenn ihr da reinhören wollt. Das ist eine ganze Weile her. Unser Nils kennt den und Daniel kennt den und sogar Micha hier von Nerd Talk hat den gesehen. Mhm. Was normalerweise der auch sich eher populäre Filme anguckt und angesagte Filme. Ist schon ungewöhnlich, dass der sich hier so einen indischen Film anguckt hat. Aber gut, Attenborn will es noch mal wissen, ja, nachdem er die CGI-Fliege damals, nachdem die so gut gepunktet hat bei uns, dieser indische Film, probiert das jetzt wieder aus diesem Herkunftsland. Weil es wird ja schon indisch geredet in dem Film und das Setting ja, und so ist ja...
Ist also voll, aber also ich weiß nicht, ob da einfach die Erwähnung von deutschen Firmen und Förderungen im Vorspann einen Einfluss genommen hat, aber für mich hat sich der Film wirklich mehr wie ein deutscher Film angefühlt als wie ein indischer Film.
Mhm. Also, so ein Sat.1-Film.
Nee, sehr öffentlich-rechtlich hat sich das angefühlt. Ach so, oder eben wie deutsches Arthouse-Kino. Also sowas in der Art der Erzählung und also vor allem was so das Excitement-Level angeht, das hat sich so deutsch angefühlt, Alter. Ich weiß nicht, ging das nur mir so oder hast du das auch so wahrgenommen? Weil jetzt mal abseits.
Also deutsch habe ich ihn nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Also auf jeden Fall.
Sehr viel.
Echt?
Nee. Null.
Abgefahren, okay, das hat sich für mich so krass nach einem deutschen Film angefühlt.
Also klar, wurde ich erstmal eingelullt durch die 1000 Produktionsfirmen 4 Minuten lang und dachte nur so,
just trying to have a good time.
Ja, das haben sie einem.
Er geht einfach nicht los.
Ja.
Aber dann so während des Films habe ich jetzt nicht so an deutsche Produktion gedacht, muss ich zugeben. Aber ich habe auch in der Hinsicht wenig Referenz, du hast ja viel mehr gesehen.
Ja, okay, aber es gibt auch so ein paar arabische Filme, die mit einer ähnlichen Machart daherkommen, einfach so dieses einerseits direkt aus dem Leben gegriffen, aber dann eben auch recht unaufgeregt. Und das, was so im Kern drunter liegt, ist halt im Idealfall für den einen oder anderen so ein Herzthema. Also
Liebe geht durch den Magen.
War dann auch nicht überrascht, dass das Budget hier halt bei 1 Million war.
Mhm. Also das ist ja gut, ist ja auch ein kleines Setting irgendwie. Wobei man sagen muss, dass der Hauptdarsteller Irfan Khan definitiv auch ein Begriff ist, weil der hat international Karriere gemacht.
Ja, ja.
Weil ihr kennt ihn aus Slumdog Millionär, hat da praktisch so den Günther Jauch gemacht, der war der Moderator.
Nee, da war er nicht der Moderator, er war der Polizist, Alter.
War er nicht der Moderator?
Nee, er war der Police Inspector.
Er war der Police Inspector?
Ja, ja.
Okay, den habe ich auch schon lange nicht gesehen.
Ziemlich sicher.
Aber war auch bei Jurassic World, Life of Pi, Amazing Spider-Man dabei. Genau. Ja, also ja. International definitiv auch ein Gesicht.
Ja. Ja, genauso wie die weibliche Hauptfigur hier, Nimrat Kao, die spielt Ila und die kennt man aus Homeland oder Wayward Pines Foundation. Die hat halt viele Serien gemacht.
Ja, Mann.
Also natürlich lange nicht so viel wie er, weil man erst 2020 gestorben, ne? Aber 175 Credits bis dahin, das ist natürlich schon echt eine Menge Holz. Sie ist natürlich deutlich jünger, aber mit 25 Credits hat die trotzdem auch eine ganz gut laufende Karriere. Mhm. Und die beiden stehen hier im Fokus. Und wir sind in Mumbai und es gibt zwei Orte, an denen sich das primär abspielt. Und das ist einmal der Arbeitsort unserer männlichen Hauptfigur. Der ist Witwer, heißt Sajan Fernandes und arbeitet in der Buchhaltung von einem Unternehmen. Das ist trotzdem so eine Art indisches Großraumbüro, weil da halt wirklich das ein großer Raum mit sehr vielen Tischen und jeder macht an seinem Tisch halt so sein Ding. Und er kriegt jetzt, weil seine Rente kurz bevorsteht oder sein Austritt aus der Firma, wird er damit beauftragt, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Und das ist ein Weise, wie er selber sagt, namens Scheik, den er einarbeiten soll. Der ist wahnsinnig aufdringlich, das ist zwar übertrieben freundlich, aber schon borderline nervig. Und ist Sajan auch nicht wirklich der Sonnenschein, so, der ist recht introvertierter Typ und wenig kommunikativ, eher abweisend in seiner Art und versucht dabei höflich zu bleiben, aber also so körpersprachlich hat der nun wirklich nicht Bock auf irgendwas, was da passiert. Und der andere Ort, an dem sich die Handlung abspielt, ist die Wohnung einer Frau, die mit unserer männlichen Hauptfigur erstmal nichts zu tun hat. Die lebt in einer Ehe, die nicht so gut läuft, weil ihr Mann recht distanziert ist. Sie heißt eben Ila und ihr Ehemann Rajiv, der hat einen Job, wo der eigentlich den ganzen Tag weg ist und wenn er zurückkommt, redet er auch nicht groß mit ihr und sie muss wirklich so jede Vokabel aus ihm rauspressen und da gibt es irgendwie wenig Leidenschaft, geschweige denn große Liebe. Und sie versucht, den so ein bisschen neu wieder für sich zu gewinnen mit dem Plan, dass sie ihm absurd gutes Essen zubereitet. Weil in diesem Szenario, und da gibt es scheinbar auch ganze Dokus drüber und das ist wohl ein weltbekanntes System, von dem ich tatsächlich wenig auf dem Schirm hatte, aber das ist krass an sich, also dieser Umstand, der hier Teil der Prämisse ist, dass in Mumbai es eine Institution gibt, wo für arbeitende Menschen die Lunchboxen, die meistens natürlich die Frauen zu Hause zubereiten für die Männer, die werden dann von dieser Organisation vertrieben, also an die jeweilig richtigen Orte gebracht. Wo ich schon im ersten Moment, als das etabliert wird, ne, wo wir eben sehen, sie hat das ganz hektisch gepackt, weil jetzt der Bote an der Tür ist, so packt das zusammen. Es sind so kleine Töpfe, die alle übereinander passen, dann zusammengehalten werden, so Metallschalen und dann in so einen Überzug kommen, der bunt ist und dann aber wird es von dem Typ abgeholt und eben auf so ein Teil gepackt, durch die Gegend gefahren und landet dann eben idealerweise bei ihrem Ehemann auf der Arbeit. Dass dieses System funktioniert, Alter, das war für mich so ein Rätsel, weil du da einfach siehst, diese Menschenmassen und dann hat er dieses Gestell auf dem Kopf mit diesen Tausenden von Dingern drin und dann transportiert er das sonst wohin und dann läuft da jemand durch dieses Großraumbüro und stellt das auf den richtigen Tisch, Alter. Ja, so, Alter, wie zur Hölle.
Deswegen fand ich so lustig und fand so abgefahren, weil er ja an einer Stelle meinte so, das ist fehlerlos, das ist da passiert nichts. Und so, da ist noch nie was passiert.
Die Queen hat unser System studiert, die unterrichtet.
Die hat das studiert. Ich so, Digga, was? Noch nie bei Lieferando bestellt oder was?
Hier passieren keine Fehler und so. Aber das ist halt wirklich dieses legendäre System, was dem, also ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, das wird dem halt auch so nachgesagt, dass da keine Fehler passieren. Ne?
Das ist echt krass, ey.
Ist wohl ein super seltener Fall, wenn da mal was schief geht, wo ich mir denke, so, okay, hierzulande, Alter, das würde einfach zu 80% schieflaufen, vergiss es. Naja, aber jetzt ist eben die Tatsache, dass das mal schief geht, ist hier die Grundprämisse, weil das, was sie da so liebevoll zu Hause kocht, mit ein bisschen Coaching von der Auntie einen Stock drüber, die verbal eigentlich nur schreiend mit ihr kommuniziert, ist so ein bisschen wie die Mutter bei Al Bundy.
Ja, danke, ich hatte die gleiche Assoziation. Geil.
Ja. Also, sie kocht liebevoll dieses Essen und das landet dann eben nicht bei ihrem Mann, sondern bei unserer männlichen Hauptfigur, der wiederum sein Essen von einem Restaurant bekommt, bei dem er das immer bestellt, was aber eben auf dem gleichen Weg zu ihm transportiert wird. Und so geht er erstmal davon aus, dass das Restaurant jetzt einfach plötzlich einen großen Anstieg in der Qualität hatte.
gebe dir noch ein mega Kompliment dazu.
Weil er völlig geflasht ist, wie gut das plötzlich ist und ja. Wow. Und
die sind auch geflasht, warum er geflasht ist.
Ja. Und die denken sich, okay, der Blumenkohl, der hat's ausgerichtet, den machen wir jetzt immer.
Den machen wir jetzt jeden Tag, ja.
Ja. Und so erfahren wir, dass das Restaurant eigentlich den Ehemann von Ila, also Rajiv, beliefert hat und sie das Essen für Sajan gekocht hat. Wovon er eben sehr begeistert ist. Und nachdem sie ihren Mann dann am Ende des Tages darauf anspricht, so, ob irgendwie, wie der Tag war und ob irgendwas Besonderes passiert ist, und er, nö, nichts Besonderes, alles cool und so, ja, und Essen, ja, war okay, ist sie halt irgendwie ein bisschen traurig erstmal, weil sie halt merkt, okay, das hat jetzt nicht die Reaktion zur Folge gehabt, die sie sich erhofft hat, also dass hier Liebe durch den Magen geht, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht angekommen. Und wenig später bekommt sie dann in den Folgetagen, weil das ist jetzt eben so, dass das Essen immer falsch geliefert wird, das ist jetzt anscheinend eben die Adresse, die da falsch im System gelandet ist, kriegt sie dann irgendwann Briefe mit dem Essen, was zurückgeht, weil halt klar ist, dass das nicht von dem Restaurant kam. Und so entsteht erstmal eine Art Brieffreundschaft zwischen den beiden, weil so kommunizieren die dann hin und her. Und so entwickelt sich halt auch ein Verhältnis. Und passend dazu, dass sie eh davon ausgeht, dass ihr Mann entweder eine Affäre hat oder sonst was macht, was irgendwie halt für diese Distanz gesorgt hat, so ist sie halt auch recht offen für diese Unterhaltung mit einem wildfremden Typ, der aber ihr Essen so liebt, wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Ja, bis hierhin würde ich erzählen.
Ja.
Das Ganze wird untermalt von der Musik von Max Richter. Ist vielleicht auch erwähnenswert.
Mhm, definitiv.
Und eben, ist eine kleine Geschichte.
Haben wir noch einen Deutschen. Er ist es.
Ja.
Er hat für die Nominierung gesorgt.
Wie für die Deutsche? Ich meinte der BAFTA, Alter. Es ging um die englische.
Ach so, ja, stimmt. Das war ja, ach ja, stimmt. Das war die englische Komponente, nicht die deutsche. Ja. Ich habe nichts gesagt. Mhm. Ja, einer von diesen Liebe geht durch den Magen-Filmen. Und wahrscheinlich, wenn man so eine Compilation machen würde aus Filmen, wo Essen eine zentrale Rolle spielt, weißt du, dann könnte man auch hier so ein paar Szenen mit einbauen.
Wobei es dafür erstaunlich wenig gefeatured wird im Bild.
Ja, nicht so, ne? Richtig, also es richtig ist, spektakulär.
Es geht eher um.
Aber ist jetzt vielleicht
wir
auch kein
Film, eine leidenschaftliche hungrig. Zubereitung.
Ja, vielleicht auch kein Film, den man hungrig sehen sollte.
Ja, möglich. Aber ich finde, vom Essen selbst wird eben recht wenig gezeigt. Also wir sehen eher so sie, wie sie das leidenschaftlich zubereitet oder halt eben mit dem ganzen Coaching und so.
Ja.
Und dann sehen wir ihn, wie er nonverbal aufs Essen reagiert, ne, und halt geflasht ist davon, wie es riecht und aussieht und schmeckt natürlich und all das, ohne dass wir wirklich viel vom Essen selber sehen. Also
ja, das stimmt. Aber es ist schon ein bisschen ansteckend, wenn der Kollege von ihm natürlich zum ersten Mal von seinem Essen probiert und so und er dann auch komplett weggeblasen ist und geflasht, so ist dann schon so.
Auf jeden Fall denkt man sich, ich würde, er hätte schon Bock zu probieren, was das ist. Auf jeden, aber ich finde es lange nicht so krass wie bei anderen Filmen. Wir hatten doch vor allem diesen einen indischen Film, wo die Mutter dann immer dieses Essen zubereitet und das so krass inszeniert war. Ah, was war das noch? Kannst du dich erinnern?
Indischer Film.
Ja, Mann.
Nee.
Wo das auch ein großer Teil der Geschichte war, dass die Mutter dem Kind immer eine Lunchbox mitgegeben hat und da eben mit sehr viel Leidenschaft und sehr rudimentären Mitteln das Essen zubereitet hat.
Oh, ja, da war irgendwas, ja.
Ah, weil das, da drauf. War das auch, das, mhm. Da wurde das halt viel mehr zelebriert, auch filmisch.
Ja, stimmt.
Wie krass dieses Essen ist und so. Und hier wird das nur so punktuell. Mhm. Ja, wie fandst du das?
Maximal nett. Also ich fand schon, dass der irgendwie schon so ein bisschen süß ist. So, weißt du, diese, weil er taut ja so ein bisschen aus dieser Witwerrolle auf, er ist ja recht verbittert und introvertiert und so, weißt du, und hat diesen Tod von seiner Frau nicht so richtig richtig überwunden und so, weißt du, und so dieses, und sie wiederum will ja irgendwie was Neues starten, aber traut sich auch nicht so richtig, weil sie ja in einer Beziehung ist. Insofern, diese Liebe geht durch den Magen-Geschichte, also ist halt eine ganz nette Geschichte zwischen den beiden. Besonders auch, wie er dann, mir hat das ganz gut gefallen, diese Beziehung zwischen ihm und seinen Arbeitskollegen, wie das dann sich so ein bisschen entwickelt, weil da geht es ja auch wieder um diese Klassenunterschiede und dass er eigentlich auch ganz anders aufgewachsen ist und wie herzlich er ihn dann aufnimmt bei sich, so, weißt du, und sagst, ja, dann kommst du halt zu mir, so, wenn du heute Abend kein Essen hast, sondern bist du bei uns, so, weißt du, und insofern taut er im Laufe des Films so ein bisschen auf und ich find's auch gut, dass er am Ende nicht so diese komplette Seifenoper, dieses Seifenoper-Ende dann einnimmt, sondern dann eine ganz interessante Variante wählt, so, wo du halt, es hätte halt wesentlich schmalziger ablaufen können. Insofern.
Auf jeden Fall, aber es wird ja schon auch etwas offen gelassen.
Ja, genau.
Und das findest du gut?
Fand ich gut, ja. Weil man hätte das auch so viel,
also ich,
man hätte das Ganze so ein viel, wie heißt das, so ein erwartbares Ende hätte man da einbauen können. Und das hat er nicht.
Mhm.
Und das wiederum fand aber ich dann positiv.
Das fand ich soweit auch positiv. Mir hat trotzdem so ein bisschen die klare Haltung, vor allem von ihr, am Ende gefehlt.
Mhm.
Weil so wie sie es offen lassen, finde ich, also ein Teil von mir hat sich schon auch ein bisschen hängen gelassen gefühlt.
Okay.
Was der Nummer jetzt nicht unbedingt gut getan hat, weil ich eben mich schon durch diese Stunde 44 ein bisschen kämpfen musste, weil ich finde, der hat wahnsinnig viel Leerlauf dazwischen. Also
ja, ist ein ruhiger Film.
Die wälzen da schon Szenen aus, wo ich mir denke, warum, Alter? Mhm. Also warum muss ich mir jetzt irgendwie gefühlt 5 Minuten angucken, wie er sich im Spiegel anguckt, weggeht und wieder vom Spiegel kommt und so?
Naja, weil es ja noch, also ich glaube, weil das ja mitunter eine Rolle spielt, dass er schon sein Alter registriert. Und dass er irgendwie.
Hey,
dass
warum sich, warum die Szene, weißt du, im Drehbuch sagt, ist, so habe ich verstanden. Okay. Warum die so langatmig ist.
Achso, warum die so lang sein muss, ja gut.
Das wiederum verstehe ich nicht.
Weil diese Facette finde ich schon ganz interessant, dass das nicht ignoriert wird, sondern das hieß so, ja, wann bin ich eigentlich so alt geworden, weißt du, hin und her. Und dann spielt das ja auch noch.
Ja, aber ich meine, das ist ja wiederum seine Ausgangsposition, ne? Dass er durch tote Frau und jetzt steht die Rente kurz bevor, so für ihn ist der Drops halt schon gelutscht. Ne? Also der hat quasi das abgeschlossen. Leben schon vorbeigezogen, so, ja. Ne, er hat halt mit dem Leben auch abgeschlossen. Ne? Also er erwartet vom Leben nichts mehr, dass da noch irgendwas passiert, was ihn groß aus den Socken haut. Und dann steht halt plötzlich dieses Essen vor ihm, was eben sehr viel mit ihm macht. Dinge, die er schon längst halt nicht mehr erlebt hat und verdrängt hat und so weiter. Aber es zieht sich so, Alter, und es hat sich eben, ich habe da für mich so viel deutsches Redakteursfernsehen erkannt, Alter, es war so.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht der große, krasse Film, aber irgendwie ist der auch ganz niedlich. Also man kann ihn irgendwie gucken, aber jetzt so mega fand ich den nicht, also drücken wir es mal so aus. Da war da mein Fazit, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn richtig scheiße fand, weil irgendwie war das schon ganz niedlich. Und von Irfan Khan auch gut gespielt und von beiden würde ich sagen auch.
Ja, auf das sowieso, aber irgendwann dadurch, dass das für mich so repetitiv war, weil die haben sich schon Zeit gelassen, auch mit dem Vorwärtskommen dieses von dem Verhältnis zwischen den beiden, beziehungsweise gar nicht mal, also jetzt nicht was die Chronologie in der Handlung angeht, weil da, so die Tage, wie sie vergehen und wann dann der Kontakt intensiviert wird und so weiter, das fand ich organisch. Aber die hätten halt nicht jeden Tag so auserzählen müssen. Also weißt du, das, ja,
da Bestrafung wäre schon drin gewesen. Aber
hallo, wäre die drin gewesen. Und da dachte ich halt, das hat dann schon auch was Repetitives, wenn ich ihn jetzt halt irgendwie das x-te Mal in der gleichen Position sehe, im Zug stehend und das Leben hassend. So, das erzählt mir halt beim vierten Mal nichts, was es mir beim zweiten Mal nicht schon erzählt hatte. Und das finde ich dann halt dieses Repetitive, das hat nicht gerade geholfen, dass ich die Kiste irgendwie spannender fand. Und da habe ich halt einfach, wie gesagt, das ist für mich halt so deutsches Fernsehen par excellence, Alter.
Ja, für mich hat es vielleicht geholfen, dass es ein indisches Szenario, ein indischer Film ist von den Schauspielern und vom Setting und der in Mumbai spielt, weil meine Referenz sind andere indische Filme, die 4,5 Stunden gehen und
ja, auf jeden
von
Fall.
Der Sicht ist das ein Kurzfilm. Also.
So gesehen ja und so gesehen bin ich auch froh, dass sie nicht jede Gelegenheit genutzt haben, um loszusingen.
Ja,
so.
Das auch, ja.
Wobei auch da wieder, klar hören wir dann die nervigen Kinder im Zug singen und dann gibt es den Umschnitt zur Frau, die fernsieht und wir hören, wie es eigentlich richtig klingt.
Song, ja.
Ja. Hat mir aber auch nichts gegeben. Also, dass das jetzt irgendwie eine Bereicherung dargestellt hätte.
Hat ihm auch nichts gegeben.
Guess verschluckt sich hier fast noch an seiner
dieser hartherzige Spezi.
Ja, also eben, ja.
Dachte jetzt so, ja, war doch ein guter Übergang zumindest zwischen den Songs aus den nervigen Kindern, aber nee.
Zwischen
hat mir auch
Songs.
Nichts gegeben.
Nee, also weil dann lieber halt so nervige Blockflötenmucke, wie dass das so einen Horrorfilm-Touch kriegt.
Ja, dann hört er Dean Martin dann wieder auf der Flöte spät, ja, in der letzten Silvester, den ich hingebracht habe.
Ja, dann bin ich heute der.
Wenn du hast keine Gefühle, dann ich kann auch nichts machen.
Nee, das ist übrigens von Khan gewesen, der das sagt. The Lunchbox. Das ist diese Synchro-Fassung.
Ach ja.
Ja.
Nee, irgendwie war das halt alles recht seicht, finde ich.
War dir zu seicht und zu viel ZDF viel?
Ja, voll
okay, Leute. Verstehe. Ja, den Vergleich hatte ich nicht, aber ja, das seicht sehe ich, ist halt so ein bisschen so Seniorenkino. Ist halt so ein, ist halt so ein Film, den meine Mutter sich wahrscheinlich auf YouTube angucken würde. Und der nicht
auf YouTube auch noch.
Weißt du, was meine Mutter sich gerade anguckt? Jetzt halte ich
YouTube,
fest, Alter.
Ey, jetzt aber.
Meine Mutter guckt ja alle möglichen koreanischen Serien und so ein Soaps
oh Gott,
und so.
Wirklich?
Weißt du, wo die jetzt gelandet ist? Verliebt in Berlin.
Oh mein Gott.
Ich gucke gerade Verliebt in Berlin von Folge 1 aufwärts. Ey.
Okay, wow.
Das fand ich schon witzig.
Wobei, das ist überschaubar, ne? Also das lief ja nur irgendwie ein paar Jahre. Das ist jetzt nicht ewig viel.
Sagt sie so, wer ist denn dein Freund? Muss ich erstmal erklären und so weiter.
Hier. Ach so, du weißt aber schon, dass ich nicht bei Verliebt in Berlin dabei war, ne?
Nee, das war nicht, Entschuldigung, nicht Verliebt in Berlin. Hier, deine Serie, Anna und die Liebe.
Fucking hell, die guckt jetzt Anna
die
und
guckt die Anna Liebe. Die guckt Anna und die Liebe. Ja, okay. Verliebt in Berlin ist ja mit Wolke Hegenbart und so.
Nein, das war mit,
War das nicht?
Nelde. Alexandra
Nelde. Ach, Alexandra Nelde. Nee, ja. Die meinte ich nicht. Ich meinte schon Anna und die Liebe mit.
Ach so.
Die guckt sie.
Oh, fuck. Okay, wie geil. Ja, dann
fand ich auch mega.
Muss man mal sagen, was deine Mutter, die gehört dann wahrscheinlich auch zu den Leuten, die es liebt, mich zu hassen in der Figur.
Ja, hol noch mal eine Mom hier ran und dann machen wir hier macht sie mal eine Rezension über deine über deine Serie. Das wäre auch mal eine Premiere.
Dann geht's ans Punkteraten und deine Mama.
I don't make a guess until you give me credit card info.
Ja, das ist exakt der Akzent von meiner Mutter.
So wollte ich das Ding eigentlich gar nicht spielen, 100%, aber stimmt. Ja, es ging
das
ja eh
ist
um den
der Balkan-Akzent. Nice.
Sehr schön.
Racist Motherfucker.
Na?
Ja, gucken, wenn alle Folgen durch sind, werde ich mir dann Fazit von dir holen, auf jeden Fall.
Ja. Also ich war bei 444 dabei, so deswegen, da muss sie aber erstmal.
Früher oder später wird sie dich sehen, ja.
Ja, muss sie erstmal durch die erste Staffel durch.
Kommst du in der zweiten Staffel dann dazu?
Ja,
okay.
Ende zweiter Staffel. Ja.
Interessant.
Mhm.
Naja. Auch geil.
Okay, ja. Aber hey, du wirst lachen, dass so viele Leute früher auf mich zugekommen, so, ey, du bist doch das Verliebte in Berlin.
Ja, klar.
Ich so, Digga, nein.
Ach so, weil man das verwechselt.
Ja, ja.
So also wie ich gerade.
Halt
ja.
Immer, irgendwie wird das immer miteinander verwechselt. Ich denke mir so, was?
Ja gut, ich, der nichts davon gesehen hat, ich bringe da sowieso wahrscheinlich die
Hegel durcheinander. Ja, gut, klar.
Ich dachte jetzt auch, dass Verliebt in Berlin, dass das eben die ist mit Wolke Hegenbart und das ist ja wieder was anderes.
Nee, das ist wiederum...
Wie ist die?
Wolke Hegenbart war doch... boah, Alter, das war doch auf dem ZDF irgendwas.
Ich weiß sogar ihren Rollennamen.
Ja, nämlich?
War der nicht irgendwie...
Hieß der nicht die Serie auch so? Wie war denn ihr Rollenname?
Bolle oder so?
Bolle?
Nee, was? Ich habe mich vergessen, aber ich wusste mal ihren Rollennamen tatsächlich, Mann.
Okay.
Okay, jetzt muss ich mal googeln, Alter.
Ja. Wir googeln, was Wolke Hegenbart so gemacht hat.
Unbedingt, ja.
Mhm.
Deutsche Schauspielerin. So. Ja gut, muss ich mal die Wikipedia-Seite aufrufen, da steht doch bestimmt hier ihre Serien. So, da haben wir's. Steigt
ja. Ich habe ja gewusst, dass du eine Null bist, aber nicht in welchem Ausmaß.
Ich sing mal im Hintergrund.
Die Camper war's nicht, Soko war's auch nicht. Alarm für Cobra 11, Notruf Hafenkante. Wo ist denn ihre Serie? Mein Leben und ich? Was ist das?
Keine Ahnung.
Mein Leben und ich, 74 Episoden. Nee. Da hieß sie Alex. Nee, weiß nicht. Keine Ahnung, ob das die Serie war.
War das denn zu einer ähnlichen Zeit wie...
Ja, 2009.
Verliebt
1
in Berlin
bis 2009.
Ja, das war deutlich früher.
Deutlich früher, okay. Nee, was anderes.
Also, weil das, was du jetzt meinst, das war ja so 2009, 10, 11, sowas.
2011 hat sie in den 26 Episoden der Sesamstraße mitgespielt.
Na dann.
Habe ich auch nicht mitbekommen. Ja. Habt ihr wieder was gelernt hier, was Wolke Hegenbart jetzt macht.
Super.
Okay. Doch, tatsächlich. Einen Durchbruch hatte sie als Schülerin Alex in der RTL-Comedy-Serie Mein Leben und ich.
Mhm.
Auf RTL lief das. Seitdem wirkte sie mehr als 50 Filme und Fernsehproduktionen mit. Okay, ja, das nur nebenbei. Wir waren bei der Lunchbox.
Wow, jetzt sind wir bei Wolke Hegenbart gelandet. Ja, schön.
Ja, über Umwege.
Mhm.
Ja, hast du hier noch was oder wollen wir zu Punkten kommen?
Muss man nachgucken. Nee, wir können zu Punkten kommen. Die sind ja recht gut.
Ja.
7,8 auf IMDb, Metascore ist bei 76 und Letterboxd 4,1.
Kann sich schon alles sehen lassen.
Und der hat tatsächlich auch was eingespielt. Also aus dieser 1 Million Budget sind über 11 Millionen, 11,6 sogar, im Kino geworden. Das hat also schon funktioniert. Aber klar, die Festivaltour hat da geholfen, ne?
Ja.
Ja, ich fand's, wie gesagt, schwierig.
Ja, dann war ich ja auf der richtigen Fährte zumindest, dass ich nicht ganz so hoch eingesiedelt habe, aber ich guck mal, wie weit unten du bist.
Ja.
Ich bin hier noch bei einer 6.
6? Ja. Fast schon versöhnlich, Alter.
Fast schon versöhnlich.
Wow, 6, echt? Okay, ich bin mal 3,5.
3,5 von dir. Mhm. Ei, 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 ei. Lee 3,5. Ja, so ja. Ist das bei Atombomb-Filmen. Mal bin ich der Good Cop, mal bist du der Good Cop und umgekehrt.
Ich hätte ja nicht erwartet, dass du dann doch so gnädig bist, Alter.
Ja. Der war halt harmlos, nicht wirklich geil, aber auch nicht wirklich scheiße. So, das konnte man sich irgendwie. Irgendwie ist man hier durchgekommen. Ich habe auch tatsächlich als ich den angefangen habe, habe ich mir dann noch was Indisches zum Essen bestellt. Insofern war das auch standesgemäß während des Films auch nochmal indisch gegessen. Insofern. Okay,
das hat unter Umständen geholfen.
Vielleicht hat mich das in den Mut gebracht. Kann sein.
Das Lunchbox-Menü geholt.
Genau. Einmal das Lunchbox-Menü, bitte.
Okay.
Ja.
Ja, jedenfalls durch diesen desaströsen Tipp habe ich ja 2 Miese gemacht und damit es knallhart noch auf ein Unentschieden gebracht. Wir haben jetzt beide 2,5 Miese.
Ui, das war sonst meine Rolle, dass ich mit dem Ende, dass ich mit dem letzten Film nochmal irgendwie verkacke.
Ja, aber gerade läuft es ja gut für dich. Das sind deine Wochen.
Schauen wir mal. Ja, ich gebe alles.
So, was macht das jetzt aus Lottospielen und Co.? Gehst du doch nicht ins Casino heute.
Doch, ich setze sogar doppelt jetzt, weil ich heute auch einen Unentschieden geschafft habe.
Klingt logisch.
Logisch, oder? Wenn man verliert, muss man immer noch mehr einsetzen. Das ist das Geheimnis beim Glücksspiel. Mhm.
Guter Plan.
Ja. So, dann können wir ankündigen, dass wir als nächstes im Supporter-Special 32 über die Filme Kingpin reden, über den Film Woodstock und über den Film Goldenes Gift.
Sehr schön.
Also diese 3 Filme sind dann das Line-Up von einer kommenden Episode, genauso abwechslungsreich wie heute. Mhm. Und seid mal gespannt, was da passiert.
Und welche Kingpin-Version hast du jetzt geguckt?
Ich habe nicht die Extended-Version geguckt, weil ich habe meine DVD aus dem Regal geholt und da war die ganz normale 100-Minuten-Version bei. Okay. Nee, 110 gegen die, glaube ich. 110. Und die habe ich mir dann angeguckt. Ja.
Eine DVD also.
Ja.
Okay.
Schön meine Kingpin-DVD aus dem Regal geholt.
Also ein Badewannenfilm.
Das war ein Badewannenfilm, ja.
Das wirklich, Alter.
Ey, als ob du jetzt 7.1 Sound brauchst, irgendwie für Kingpin,
bei
Alter.
Bei diesem Meilenstein der Filmgeschichte, da kannst du den nicht in der Badewanne genießen, Alter.
So. Was hat mein Standort zu tun, während ich den Film gucke, mit dem Film?
Du musst dem Film gerecht werden.
Ja, mach ich
doch. Manche Filme müssen zelebriert werden. Du wirst ihm gerecht, wenn du den in der Badewanne guckst,
Ja, was
Alter?
Meinst du, was ich in der Badewanne mache, Alter? Mach doch da nicht meine Steuererklärung. Ich gucke mir den Film an.
Vielleicht wäschst du dich auch noch ein bisschen.
Dabei muss man nicht den Blick vom Fernseher wenden.
Okay.
Es geht schon alles. Ja. Bin sehr aufmerksam. Und der braucht keine Soundanlage und keinen 4K. Aber bin gespannt, was die Extended-Version zu bieten hat und was die anderen 15 Minuten, was ich verpasst habe. Ich glaube, was meinst du, 15 Minuten mehr?
Nee, nicht so viel.
Nicht so viel?
Nee, ist im einstelligen Bereich.
Bin ich gespannt.
Ja, ich auch, ob ich da überhaupt einen Unterschied sehe.
Ja, werden wir dann feststellen.
Ja.
Wird ja auch keine Erstsichtung sein, also gucken wir mal, wie wir diese Filme finden. Aber die anderen beiden sind tatsächlich eine Erstsichtung, bei mir und bei dir wahrscheinlich auch, oder? Goldenes Gift und Woodstock.
Woodstock ja nicht.
Ach, also, Woodstock hast du gesehen, stimmt.
Woodstock bin ich mir sehr sicher, dass ich den schon mal gesehen habe.
Hast du
das
gesagt.
Das ist auf jeden Fall auch ein Projekt meiner Kindheit gewesen.
Okay.
Kannst mal sehen, mit was ich so in meiner Kindheit konfrontiert wurde, Alter. Andalusischer Hund und Woodstock.
Während ich Callahan gesehen habe.
Ja.
Musste ja durch die Schule.
Das ist draus geworden, oje, oje. Na gut.
Ja, ja. Deswegen ist Lee jetzt der Schnösel geworden.
Sehr, sehr genau. Das, so ist die Rollenverteilung hier.
Ganz einfach runtergebrochen.
Ich frage mich halt immer, wo du meinen Humor und was ich so lustig finde, wie das in diese Schnöselschiene passt.
Ja, ist eine lustige Mischung bei dir.
Eine lustige Mischung. Das steht da auf dem Grabstein, Alter. Er war eine lustige Mischung.
Ja, gibt Schlimmeres.
Genau.
Passt ja auch zu einem Barkeeper, eine lustige Mische.
Können wir auch mal eine Umfrage starten, was so Lieblingsinschriften auf Grabstein sind.
Das wäre auch mal eine Idee, ja.
Das habe ich dir schon mal erzählt, ne, dass ich knallhart, das war tatsächlich auch für Sat.1, weil du ja vorhin über Anna und die Liebe gesprochen hast. Da wurde ich mal für irgendwas, da wollten die Cross-Promo machen für Schlag mich tot. Mhm. Und da musste ich halt Sat.1 intern so einen Fragebogen beantworten, weil die da irgendwas online stellen wollten von, wo sie halt immer verschiedenen Leuten die gleichen Frage stellen. Alter, und dann wollten die knallhart wissen, welchen Song ich auf meinem Begräbnis gespielt haben möchte.
Alter, was?
Dachte, das fragt ihr im Ernst, Alter?
Und? Hast du irgendeinen Banger genannt?
Ja, nee, hier den, ich glaube, ich habe aus Full Metal Jacket was genommen.
As a bird, a bird, as a bird, a bird. Ja,
haven't you heard the bird is the word? Das wäre geil, Alter. Den Song, Song auf dem Begräbnis. Alle schwer genervt, Alter.
War der nicht auch bei Family Guy?
Natürlich, ja. Eben deswegen.
Na, okay, alles klar.
Dann wäre gleich Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly. Ja, das wäre auch ein guter Song.
Absolut.
Auf dem Begräbnis. Warum, hast du da schon eine Präferenz oder ist bei dir klar vorgegeben?
I see you when you get there von Coolio.
Wow.
Nee, ich habe keine Präferenz. Und
nicht gleich Forever Young, Alter. Ja.
Forever Young, ja, ein bisschen spät für den Song auf jeden Fall.
Kommt drauf an, wann du stirbst. Schön, ja, das sind dann Pläne für einen anderen Tag.
Ja.
Für heute sind wir mit der Supporter-Episode durch. Es ist keine Supporter-Episode, es ist ein Supporter-Special.
Das ist korrekt.
Nämlich das 31. Und relativ kurz ausgefallen, weil wir heute nur 3 Filme besprochen haben.
Ja, ist manchmal so. Aber dann könnt ihr wenigstens mal aufholen.
Ja.
Das ist ja auch mal schön. Ihr beschwert euch immer, dass wir zu viel Stoff rausbringen und dann habt ihr jetzt...
wahrscheinlich einfach mehr kürzer verpacken.
Genau, habt ihr jetzt kürzere Häppchen.
Ja.
Alrighty.
Das wäre auch mal ein Konzept, oder? Wir verteilen die Episode einfach über die komplette Woche.
Ja klar, jeden Tag eine Rezi.
Haut nicht hin, aber ja.
Naja gut, gucken halt 1-2 Filme mehr. Oder jeden Tag eine halbe Rezi, was weiß ich.
Ja, eben.
Ist noch nicht durchdacht, das System.
Ja, sowas, ja.
Gucken wir mal.
Alright.
Alles klar.
Hast du noch was?
Ich habe nix.
Gut, dann sind wir raus.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Kommen Sie bald wieder. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.